Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 257, heute mit Felix.
Off by one.
Und auch keinem anderen Felix, sondern wir sind tatsächlich nur zu zweit, was schon ein bisschen traurig ist irgendwie, weil wir waren letzte Woche auch nur zu zweit und es kam niemand weiter und dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde gequatscht und haben entschieden, es reicht nicht so ganz für eine Sendung und sind beide ins Bett, oder ich bin zumindest ins Bett gegangen, da weiß ich nicht, was du gemacht hast. Jedenfalls hatten wir es groß angekündigt und dann war so ein doch etwas Fail sozusagen. Ja, wir sind verlassen worden, Felix.
Tja,
von allen.
Hier immerhin sind wir noch zu zweit. Weil, ja, was wir letzte Woche auch festgestellt haben, wenn ich einen Ego-Podcast machen würde, dann wäre es einfach, das wäre ein Audio-File, was ich gut komprimieren lassen würde, weil da so viele Stille dabei vorkommt.
Ja, ja, dabei habe ich dich nur für 3 Minuten oder 4 Minuten mal alleine gelassen.
Tja, das war zu viel.
Das war zu viel. Ich habe in der Zeit, wo du mich alleine gelassen hast, durchweg moderiert.
Das ist schön, Ingo. Das freut mich. Davon haben auch unsere Hörer.
Die zwei, die zugehört haben? Doch, die zwei, die live zugehört haben an dem Tag.
Ja. Die zwei.
Hatten vielleicht was davon. Sei es drum. Wir machen so ein bisschen Blast from the Past und du hast auch an der Webseite was gebaut. Weiß ich nicht, womit willst du anfangen?
Lass uns mit Blast anfangen, weil da möchte ich nur kurz was dazu sagen. Und zwar wurde empfohlen, unsere letzte Sendung war ja diese Vatertagssendung, Herrentag. Und wir haben da ja Alkohol getrunken und da kam der Tipp, dass man Berliner Luft mit Soja-Vanillemilch mixen sollte. Und dass es dann wie After Aids schmeckt. Und dazu möchte ich nur sagen, ekelhaft. aber ich werde es natürlich ausprobieren, sobald ich mal Soja-Vanillemilch kaufe.
Ja.
Okay, und dann werde ich euch sagen, dass es ekelhaft ist. Weil das kann nicht gut sein.
Das kann nicht gut sein. Schon dieses Berliner Luftzeug sah irgendwie ein bisschen strange aus.
Ja.
Aber gut, so ist das halt.
Geht. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ja. Was aber viel besser ist als diese komischen alkoholischen Dinge, ist der neue Podlove Web Player. Und den haben wir jetzt auch auf unserer Seite. Und was halt cool daran ist, ist zum Beispiel, dass wir hier jetzt endlich Chapters haben.
Das heißt, wenn wir jetzt bei dieser Sendung auch Chapters machen würden. Aber ich habe bei der letzten habe ich mich extra hingesetzt und habe da tatsächlich welche gemacht. Obwohl wir in der Sendung gesagt haben, es gibt keine. Aber ich habe dann tatsächlich ein paar gemacht. Ob ich jetzt diesmal wieder welche mache, gucken wir mal. Es ist dann doch schon immer noch ganz schön viel Aufwand. Aber wir haben jetzt einen Podlove Web Player und wenn wir Kapitelmarken haben, dann sind die auch in diesem zu sehen. Das ist schon ein bisschen cool. Du hast dich ein bisschen schwer getan mit diesem Theming, glaube ich, ne?
Ja, genau. Es ist so. Die Doku ist so ein bisschen. Es ist alles eigentlich ganz cool gemacht, aber irgendwie dann. Für meinen Geschmack könnte es schon doch noch so ein bisschen intuitiver sein. Ich habe das Gefühl, wenn man so voll in diesem Web-Ding drin ist, dann ist es auch voll logisch, warum man jetzt wo was irgendwie aufsetzen muss und welche dieser JavaScript-Files man jetzt irgendwie laden muss und sowieso und überhaupt. Es hat alles so ein bisschen länger gedauert, als ich mir das so vorgestellt hätte. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert das. Und was ja vorher beim Webplayer auch, wo uns jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht hat, die Files zum Downloaden haben irgendwie gefehlt. Ich weiß nicht, ob da wir was kaputt gespielt haben oder ob der Player selber irgendwie das einfach nicht mehr unterstützt. Weil ich hatte das Gefühl, wir hatten das immer
irgendwann mal. Irgendwann mal, ja. Ja, eigentlich dachte ich auch ganz am Anfang.
Genau, vielleicht haben wir das kaputt gespielt, vielleicht wer weiß schon so genau. Auf jeden Fall geht das wieder. Also es gibt hier wieder die Download-Option, wo dann halt die verschiedenen Files aufgelistet werden für Leute, die halt irgendwie sich nur mal eine Sendung runterladen möchten oder zusätzlich irgendwo mal sich eine Sendung speichern möchten. Sonst findet ihr die auch immer auf download.binärgewitter.de.
Genau.
Das ist auch immer
geht,
da.
Geht auch. Da kann man sich auch alle mit WGET drunter saugen, wenn man will. Oder mit rsync oder was auch immer. Also tut euch keinen Zwang an, macht, wenn ihr wollt. Ja, alles kein Problem.
Und ich glaube, ein Feature für die Leute, die Podcasts in mehrfach Speed hören. Der neue Player kann jetzt halt hat so ein 2,5, kleines,
ja,
zweimal. So ein kleines Widget, wo man es direkt im Webplayer halt auch schneller abspielen kann.
Oder langsamer.
Oder langsamer, genau. Wobei ich persönlich sagen muss, verstehe ich nicht so ganz, wie man das machen kann. Mein Gehirn kommt da einfach nicht klar mit. Mit schneller oder langsamer.
Was du rausgenommen hast, ist, glaube ich, es gibt in diesem Player normalerweise auch die Möglichkeit, hier direkt die Sachen zu abonnieren, ne? Das
genau, wenn sich da jemand, wenn das jemand müßig versteht,
ja,
kann man das gerne nachreichen per Pull-Request. Ich bin da einfach nicht ganz, ich habe das probiert, ich habe das enabled und das ist irgendwie komisch, weil du kommst da auch nicht direkt an RSS-Feed, sondern das sind dann nur so, du musst dann irgendwie so konfigurieren für irgendwie Spotify und iTunes und keine Ahnung was.
Also die Configs könnte ich dir noch machen. Müssen wir mal gucken. Weil ich das jetzt gerade an einem anderen Player, nämlich die Tage auch gemacht habe, auch an einem Podlove 5 Player, weil von 4 nach 5 hat sich ja auch echt einiges geändert. Und da muss man dann irgendwie die, weiß ich nicht, die Spotify-URL und die Deezer-URL und aber auch den normalen Feed und die iTunes-URL und alles hinzufügen irgendwie. Vielleicht, ja, kann man das auch nochmal machen. Ich habe unseren Podcast tatsächlich auch diese Woche bei Deezer noch angereicht. Und ich glaube bei noch irgendwas, aber da war er meistens schon drin. Und ich habe ihn tatsächlich auch mal importiert bei Google Podcasts. Und da siehst du auch so Statistiken, wie viele Leute es irgendwie über einen Smart Player abgespielt haben. Hatte ich bisher vorher auch noch nicht gesehen. Aber man kann da irgendwie dann sagen, okay, ich claime diesen Podcast und sieht dann, wer mit mobilen Geräten und tatsächlich sind es meiste Smartphones, die jetzt unseren Podcast abspielen. Wahnsinn, ja, dass man das jetzt, dass nicht so viele Leute das am Rechner machen.
Überraschend.
Überraschend. also Google baut da irgendwelche Statistiken zusammen. Ich kann euch auch freischalten, also hier euch Mitmacher.
Euch
also
Hörer.
Euch Hörer nicht jetzt. Ich meinte eher den Felix und den anderen Felix und den Markus. Also wenn die anderen hören ja hoffentlich, na, beim einen Felix weiß ich nicht, beim Markus bestimmt. Hallo Markus, ja, falls du uns hörst. Ich könnte euch da auch freischalten, wenn ihr das wollt. Nur mal so. Habe ich die Woche auch mal ausprobiert. Aber es ist schön, dass wir jetzt diesen Podlove 5 Player endlich mal drin haben. War ein bisschen gefrickelt. Wie gesagt, es ist jetzt irgendwie andere Struktur. Die haben da im Hintergrund einiges geändert. Du musst, glaube ich, auch irgendwas, hast du nicht auch irgendwas programmieren müssen, irgendwie, dass es da reinkommt oder so?
Ja, ich musste so ein paar Dinge hacken, dass das mit den
Chapter Marks
funktioniert bei uns, weil wir ja diese Block Engine selber gebaut haben, was auch so, ich denke da immer mal wieder drüber nach, ob wir hier mal irgendwas machen. Eigentlich müssten wir vermutlich mal was machen, weil es mittlerweile halt so ein bisschen historisch gewachsen und ja, nicht so von der Architektur her nicht so vielleicht ideal, aber dann auf der anderen Seite, es funktioniert halt gut genug, das halt ein bisschen das Problem. Und wenn wir
Die Basis ist ja relativ einfach, sind irgendwelche YAML-Files oder nee, Markdown-Files mit so ein bisschen YAML oben drüber. Da ist, also in was man das reinschmeißt sozusagen, ist ja wurscht. Aber ja, genau, das hat der Marc damals irgendwie zusammengefrickelt und dann haben wir es an vielen Stellen erweitert. Unter anderem haben ja da auch mehrere Hörer mit dran teilgenommen. Und genau, es funktioniert einfach immer noch gut genug. Also es liegt auf GitHub, ja, ihr könnt gerne mal reingucken. Ist irgendwie so ein Sirius Fork. Sirius wird auch nicht mehr weiterentwickelt, glaube ich, schon seit 10 Jahren nicht. Ich glaube, wir sind das einzige Projekt, was das noch verwendet. Ja, aber der Leidensdruck fehlt so ein bisschen, ne?
Ja, es funktioniert halt ziemlich gut und darum, ja, gibt es halt keinen Grund, abzudaten.
Aber ihr könnt gerne reingucken, also ihr Hörer könnt gerne mal reingucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch auf unserer Webseite, wenn ihr es nicht nur am Smartphone hört, ja, sondern auch mal auf unserer Webseite binärgewitter.de geht, steht da oben Fork Me on GitHub und das heißt wirklich, ihr könnt alles an dieser Seite gerne ändern oder versuchen zu ändern, ja, ob wir den Pull-Request dann annehmen, steht uns natürlich immer noch frei. Wir haben echt Leute, die irgendwie einfach mal alles, alle Leerzeichen und alle Syntax-Sachen durchgefixt haben, bis hin zu Leuten, die uns diese ganze UI mal oder dieses ganze Webinterface mal auf einen neueren Stand gehoben haben. Jetzt bräuchten wir irgendwie, nachdem wir jetzt auch auf Mastodon sind, irgendwie noch so ein Mastodon-Icon in unserem Grün. Also falls sich da jemand berufen fühlt. Wir haben hier Flutter könnten wir dann mal wegnehmen vielleicht, weil macht noch einer Flutter? Weiß ich nicht.
Glaube nicht, aber es ist eine gute Überleitung zu letzter Woche und
oh, ja.
Dem Patreon, was wir auch immer noch haben. Und da wir dann ja letzte Woche keine Sendung produziert haben, habe ich mir gedacht, wir könnten ja aus der Pre-Show einfach so ein kleines ungefähr eine halbe Stunde Snippet nehmen und das einfach mal wieder auf Patreon posten für die Leute, die halt uns da abonniert haben, beziehungsweise im Prinzip für alle, weil es halt nicht in diesem komischen Protected Mode gepostet, wo es irgendwie nur Subscriber oder wie auch immer die Leute bei Patreon heißen.
Patroniken?
Patroniken? Ja! Nein, ich denke nicht, ohne jetzt das genau Premium zu wissen. Denke ja. Ich nicht, dass sie Patroniten heißen. Auf nicht. Jeden Fall gibt es da so ein Snippet aus unserer Pre-Show und ich habe da reingeschaut und ich freue mich, dass es Leute gibt, die uns da tatsächlich unterstützen. Weil müsst ihr irgendwie nicht tun und tut es trotzdem, von dem her ziemlich nice.
Ja. Also auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Es muss nicht Patreon sein, ja, weil wie gesagt, da holen wir das Geld immer ein bisschen schwierig raus, aber egal, ob das jetzt Patreon, ob das Flutter, ob das LiberaPay oder ob das direkte Spenden aufs Bankkonto sind. Also es wird alles gern genommen und wir freuen uns über jeden Euro, jeden Cent, der da reinkommt und ja, treffen uns dann ab und zu mal, verfuttern das oder stecken das in die Infrastruktur, um die Sendung besser zu machen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist toll, dass ihr uns hört und dass ihr uns so gerne mögt, dass ihr da auch ein paar Moneys einwerft. Ja. Gut. Dann, wie gesagt, wenn ihr das hören wollt, könnt ihr das gerne nochmal durchklicken, aber es ist, war jetzt auch nicht so spannend, ne? Also.
Nee, ist es auch nicht so speziell. Darum hätte ich auch ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich gesagt hätte, das ist jetzt Patreon Exclusive und ihr müsst hier irgendwie Geld einwerfen, dass ihr das hören könnt. Da habe ich gedacht, nee, komm, lass das einfach mal public, weil interessiert halt irgendwie, ist dann doch auch nicht so relevant.
Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Tote der Woche. Ist Corona noch da? Oder ne, könnte man ja auch mal langsam
ist leider noch da.
Abschaffen? Okay, schade. Na gut,
auch nicht so schnell weg.
Ich habe so ein kleines Projekt, was ich in letzter Zeit ein paar Mal benutzt habe, was nicht mehr so richtig weiterentwickelt wird, wo auch hier auf GitHub steht, New Maintainers Wanted, und das ist auch schon wieder ein Jahr her und es kümmert sich irgendwie keiner. Das ist apt-mirror und da jetzt irgendwie, naja, neues Ubuntu rausgekommen ist und da sich wieder ein paar Sachen ja geändert haben, hat das mal wieder alles nicht so richtig schön funktioniert. Apt-mirror kann man nehmen, um ja, Debian und Ubuntu-Repositories sich quasi lokal zu mirrern und von da aus dann zu installieren. Also wenn ich jetzt irgendwie 100 Ubuntus oder Debians installieren möchte, will und ich das nicht jedes Mal aus dem Internet ziehen will, sondern lokal von der Platte, dann kann ich apt-mirror nehmen. Oder habe ich halt für meine lokalen Installationen in einem größeren Stil, wo man es dann halt wirklich, ja, 5-6 Mal so eine neue VM schnell installiert. Und dann ist immer doof, wenn man das komplett aus dem Internet ziehen muss. Und hat bisher ganz gut getan und jetzt, ja, gibt es halt wieder so ein paar Änderungen und es pflegt keiner mehr. Und da seit 12 Monaten sich da auch wieder niemand drum gekümmert hat, einen neuen Maintainer gibt's nicht, ist nicht in Sicht, fliegt langsam auseinander. Schade, deswegen mein Tote der Woche. Muss ich mal gucken, was es da anderes gibt. Bisher ist es echt relativ einfach. Du legst da so eine Config-Datei hin, sagst, welche Repositories du gerne hättest und dann zieht er die. Ich habe da sogar ein Butterfs drunter, dass ich dann regelmäßig Snapshots mache. Ja. Mhm. BetterFS ist toll, wollte ich nur mal anbringen an der Stelle.
Ja, das hören wir mal großzügig und ich kann dir so halb Aptly empfehlen.
Wie Aptly?
Aptly. Ich habe hier auch die URL schon reingepostet und die können dieses Repository Mirroring machen. Das heißt, du kannst im Prinzip da halt einmal, du hast irgendwie dein Aptly und dann mirrorst du irgendwie halt das offizielle Repository. Ich kann dir nicht sagen, wie kompliziert das ist, aufzusetzen, zu konfigurieren, weil das habe ich selber nicht gemacht.
Ist es irgendwas mit GUI oder ist es...
Da überfragst du mich auch. Okay. Ich weiß nur, ich kenne nur Leute, die das schon eingesetzt haben und das scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Aber ich kann eben, ich kann dir nicht sagen, wie kompliziert das ist, um das aufzusetzen, ich weiß nur, es gibt Leute, die das benutzen und
es tut für die.
Es scheint wohl ganz gut zu funktionieren, ja, genau. Ich habe das nur schon aus Anwendersicht verwendet, wo ich dann halt apt-repositories eingetragen habe, die halt von apt-ly verwaltet wurden, aber ich kann dir nicht so genau sagen, wie kompliziert oder einfach das Backend ist.
Okay. Ja, gucke ich mir mal an. Ist jetzt zwar auch mehrere Monate nichts passiert in dem Repo, muss aber nicht schlecht sein, sozusagen. Habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Bisher, wie gesagt, apt-mirror war einfach aufzusetzen, hat super funktioniert und deswegen habe ich mich da bisher auch gar nicht drum gekümmert. Aber ich sehe, hier gibt es Ansible Roles, Chef Cookbooks, Puppet-Module, Docker-Container, Vagrant-Konfiguration. Es muss ja gut sein, sozusagen.
Ja, ja. Ich glaube auch, ja. Ich glaube es schon.
Sieht halt ein bisschen komplizierter aus als das apt-mirror. Ein bisschen
also,
größer, ein bisschen
blown. Es macht halt auch ein bisschen mehr, glaube ich. Also das andere sieht ja schon eher so nach, das halt irgendwie 2-3 Scripts.
Genau.
Und es macht halt
das ist schön einfach.
Genau, das macht halt einen Job und apt-ly ist halt schon so ein ganze so ein ganzes apt-repository, wenn du halt dein eigenes Repository aufbauen willst.
Ja.
Kann ich da mal in die Runde werfen, kannst du ja mal ausprobieren, kannst du schauen, ob das dein Use Case auch irgendwie erschlägt oder ob das irgendwie dann zu kompliziert ist.
Gut, gucken wir mal. Und für dich ist Twitter tot?
Genau, Lass Twitter du? Ist tot.
Warum?
Ich habe einfach irgendwie beschlossen, ich benutze kein Twitter. Das heißt, ihr könnt mich jetzt alle voll spammen, weil ich werde es einfach nicht lesen. zumindest
aber
mal.
Aber du studierst noch, oder?
Ich benutze Mastodon noch, genau.
Muss ich auch gleich mal auf Mastodon gehen, weil ich schon...
Aber ich habe irgendwie letzten Monat habe ich irgendwie gefunden, das mit Twitter wird mir zu viel. Ich mache das einfach mal aus und mal schauen. Der Plan ist jetzt mindestens mal für einen Monat und dann schaue ich mal, ob ich das wieder benutze oder nicht. Und ich muss sagen, eigentlich so ein bisschen vermisse ich es manchmal, aber irgendwie so richtig wichtig ist es halt echt nicht. Musste ich dann feststellen. Wer hätte das gedacht? Echt überraschend.
Wer hätte das gedacht, dass du auch ohne klarkommst, ja.
Ja. Ich nicht.
Du nicht.
Genau.
Sorry, ich bin jetzt auf Mastodon hier hängen geblieben.
Bis auf Mastodon, am Mastodieren. Ingo, mach die Hosen zu. Hör auf zu mastodieren.
du bist schuld. Du hast es gerade gesagt. Da musste ich hier gleich mal Sachen followen.
Genau.
Ich kann MX-Linux followen. Soll ich
das? Verrückt, Ingo. Von wegen Mastodon. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, aber du hast einen Mastodon-Account eingerichtet für Binärgewitter.
Echt? Haben wir da noch nicht drüber geredet?
Haben wir drüber gesprochen?
Ich bin mir nicht sicher.
Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall gibt es einen Binärgewitter-Mastodon-Account.
Ja, haben wir gemacht. Ich dachte, wir hätten das letztes Mal schon gesagt. Aber ja,
das
wenn
kann
nicht,
sein.
Können wir
das
es aber
auch schon lange
gerne, das gefühlt, nein, es waren 2 Wochen oder so.
Lange her.
Gott, es gibt Fostodon. Okay. Fostodon.org. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, sind wir auch. Könnt ihr vorbeikommen und uns da auch folgen, wenn ihr wollt. Deswegen habe ich ja auch gesagt, uns fehlt so ein Mastodon-Icon hier auf der Webseite. So, dann kommen wir zu den Untoten der Woche. Da hast du...
Ich weiß nicht, ob es untot ist, es ist zumindest untot für mich, weil ich habe irgendwie mal gedacht, dieses Self-HTML kennen vermutlich alle noch, vielleicht.
Alle von noch, ja, genau. Früher.
Von früher, TM. Ja.
Bist du nicht so jung dafür?
Nee, erstaunlicherweise nicht. Erstaunlicherweise ist das was ich irgendwie...
Das heißt, du musstest auch selber noch HTML schreiben und wolltest dich damit beschäftigen. Heutzutage, die Script-Kiddies installieren sich da nur noch in WordPress und um HTML und PHP kümmert sich doch keiner mehr. Das ist denen doch alles zu viel. Da kann man doch klick, klick, klick und dann hat man noch eine Webseite. Früher, Leute, wisst ihr, als ich noch meine erste Star Trek Homepage ins Internet gestellt habe, da war das einfach wichtig. Ja, da musste man einfach HTML lernen und da war das natürlich eine der Anlaufquellen. Self-HTML, mittlerweile wird es eher so als Wiki gepflegt, ne? Und ganz am Anfang, ja, war es halt eine Webseite, die so ein Dude da im Internet auf die Beine gestellt hat und wo er halt so versucht hat zu erklären, wie funktioniert dieses HTML, was hat man sich dabei gedacht und wie funktioniert wie, was, wo, wann. Und das war irgendwie die Anlaufstelle. Und letztens habe ich auch mal wieder gesucht, wo ich nicht genau wusste, wie mache ich es, bin ich tatsächlich auch auf Self-HTML gelandet. Also es kommt schon noch mal vor. Weil man schreibt ja so selten HTML noch.
Genau, wir sind halt auch zu den Script-Kiddies geworden, die nur noch WordPress.
Scheiße.
Das ist auch nichts falsch dran, ne? Vielleicht ist es auch besser. Zumindest sehen die Seiten irgendwie dann ein bisschen ordentlich aus und skalieren irgendwie für Web und Mobile und sind ein bisschen responsive und das vielleicht, ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber es gibt's noch und der Dude heißt übrigens Stefan Münz. Und genau, Self-HTML gibt es jetzt halt seit 25 Jahren, was für so Internet-Dinge schon echt eigentlich für immer ist.
Ja, schon eine verdammt lange Zeit.
Verrückt.
Obwohl wir ja letztens in dieser Pre-Show auch festgestellt haben, dass Binärgewitter auch schon ziemlich alt ist. Sind wir nicht auch, wenn wir nicht auch nächstes Jahr schon 10 Jahre?
Ja,
nächstes Jahr. Faszinierend. Ja. Also, Das ist Radiotux wird 20, Binärgewitter wird 10. Also es ist schon verdammt lange Zeit. Na gut.
Dinge werden alt, Ingo.
Ja. Rede nur von dir. Ich werde immer jünger.
Schon. Was immer du dir erzählen musst am Morgen, alter Mann.
Ah, mein Rücken, mein Rücken. Ja, gut, kommen wir zu den News.
Genau. Und zwar mit YouTube. Und YouTube hat sich gedacht, wenn dieses Binärgewitter Kapitelmarken hat, dann können wir das auch. Vielleicht. Vermutlich nicht. Aber sie können auf jeden Fall, können sie jetzt Kapitel für Videos. Und
okay.
Das sieht schon ganz interessant aus. Ist mir noch nicht so ganz klar, also man muss das wohl als Creator halt auch irgendwie erstellen. Und wie wir ja auch bei unserem Podcast sehen, das mit Kapitelmarken ist halt gar nicht so einfach. Es gibt Content, wo das super einfach ist, wo du halt so eine klare Struktur hast. Das ist dann halt auch nicht so viel Aufwand, das ordentlich mit Kapitelmarken zu versehen. Und es hilft halt im Nachhinein irgendwie Dinge, schneller zu Dingen zu kommen, aber ich glaube nicht, dass das ein Feature ist, was so schnell irgendwie alle dann überall immer Kapitelmarken machen. Aber für gewisse Videos ist das sicher ein Mehrwert, dass man halt irgendwie direkt im Player die Kapitelmarken machen kann und nicht so, wie es jetzt häufig läuft, dass halt irgendwie entweder in der Videos-Description oder in den Kommentaren halt einfach eine Liste mit Timestamps ist, wo die guten Dinge sind.
Ja, damit man sich nicht alles von diesem Video angucken muss, wäre auch furchtbar.
Genau.
Ja. Dann auch eine schöne News. Also dieses YouTube, ja, haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, wir machen ja kein Video, deswegen. Aber ich habe auch gesehen, dass auch Auphonic das, glaube ich, jetzt kann, dass so tatsächlich aus, wenn man Videos macht, ich meine, wir könnten ja auch unsere Audioshow hier als YouTube-Video rausschicken, was nicht so richtig sinnvoll ist, aber wenn wir das täten, würde das auch mit Kapitelmarken funktionieren. Ja. Dann das ZDF, weil du hast ja gesagt, Twitter ist tot, aber irgendwo ist heute an mir vorbeigeflogen, dass ich glaube, die Wikipedia total oder der Wikipedia oder Wikicommons-Verein oder irgendjemand sich total gefreut hat, dass das ZDF Sachen unter Creative Commons stellt, so Sachen, die irgendwas mit Geschichte und Bildern und öffentliches Geld, öffentliches Gut, also tatsächlich Sachen, die auch für den Unterricht irgendwie verwendet werden können, als Creative Commons unter Creative Commons Share Alike zur Verfügung gestellt haben. Also man muss den Urheber nennen und kann es dann, wenn man es bearbeitet, halt tatsächlich auch weiterverwenden. Und das ist ein cooler Zug, finde ich sehr schön vom ZDF. Sonst müssen sie ja immer sehr viele Inhalte auch wieder aus dem Internet nehmen. Und das ist doch gut, dass sie das jetzt mal freigeben und das dann zumindest in der Wikipedia und auf anderen Webseiten weiterlebt sozusagen und auch benutzt werden kann und weiterverarbeitet werden kann. Das finde ich einen sehr, sehr feinen Zug vom ZDF. Finde ich sehr gut.
Das
Plus eins und Like.
Das heißt auch, dass es nicht so einfach wieder depubliziert wird.
Genau.
Wie ganz viel Content.
Genau. Das ist sehr schön. Finde ich sehr gut.
Ja. Cool. Ja, da fällt mir gerade so dazu ein. Hier gibt es so einen YouTube-Channel, den ich jetzt hier plugge. Den Oversimplified. Das so Geschichtsdinge. Ja, wie es der Name schon ein bisschen sagt, halt oversimplified, halt ein bisschen vereinfacht. Und diese Videos sind immer sehr unterhaltsam. Und erklärt er halt geschichtliche Dinge, die passiert sind, aber auf eine sehr lustige Art und Weise. Kann ich
nur empfehlen. Aber schon im richtigen Zusammenhang, also nicht, nicht irgendwie witzig, blöd, aber schon witzig, intelligent, stimmig.
Ja, also es, er erzählt schon das, was passiert ist.
Ja.
Er ist in das, was halt in Geschichtsbüchern steht, aber er hat das halt irgendwie aufgearbeitet und er zeichnet so, ja, ich möchte es jetzt nicht Strichmännchen nennen, aber mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein. Mhm. Er zeichnet halt so Männchen und ist halt so animiert. Und er erzählt das immer ziemlich lustig. Also es ist halt nicht so trocken wie in Geschichtsbüchern zum Teil, sondern es halt auf eine unterhaltsame Art erzählt. Und es gibt halt irgendwie Videos zu der American Civil War oder irgendwie Erster und Zweiter Weltkrieg. Und er hat auch immer super lange, bis wieder ein neues Video rauskommt, weil ich nehme an, die sind super aufwendig zu produzieren. Aber ich finde, die lohnt sich. Die kann man auch gut ein zweites Mal anschauen. Okay.
Gut, gut. Dann gucke ich da auch mal rein. Ist in Englisch wahrscheinlich, ne?
Ist auf Englisch, ja. Das ist so. Genau. Was ich eher so ein bisschen speziell finde, aber wohl einfach unserer Zeit entspricht, ist, dass die US Air Force sagt, dass sie auf ihren neuen B-21 Stealth-Bombern halt irgendwie einen Kubernetes laufen lassen möchten.
Hä?
Ja.
Zwischen all den Bombern oder?
Oder nee, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hast du dann halt irgendwie so ein, dass ihr dann irgendwie auch so irgendwie mehrere Computersysteme auf deinem Ding und dann machst du da halt ein Kubernetes drauf und dann kannst du da verschiedene Workloads halt isoliert voneinander laufen lassen und kannst deine Microservices auf deinem Stealth-Bomber laufen lassen und so.
Ja, das macht der Pilot dann mal so nebenbei.
Nee, ich glaube, das läuft dann halt einfach ohne, dass du da groß...
Stimmt, die Dashboards sind eh Grafana und mein Gott.
Ja, ja, genau. Ja, und genau passend dazu die Dashboards, dieses SpaceX, das gar nicht... Ah, ist das auch der gute Link? Ich habe nur so eine coole auf Stack Overflow, glaube ich, gesehen, wo es darum ging, was für Tech sie bei SpaceX eingesetzt haben. Mhm. In neuen Rockets und da stand halt was von diese Dashboards, die Astronauten halt benutzen, sind irgendwie mit JavaScript und irgendwie React gebaut, um halt diese UI-Komponenten darzustellen. Was ich dann auch ein bisschen creepy fand ich, war so ein bisschen auf einem Level mit, okay, wir lassen jetzt irgendwie so ein Kubernetes-Cluster laufen. Aber wie wir ja auch gelernt haben, die Lösung ist halt immer, setz den Cluster auf. Auch hier für unser Pad haben wir gefragt, wie können wir das irgendwie scripten? Lösung war, ja, setz dir halt ein Kubernetes auf.
Genau, setz den Kubernetes auf und dann musst du ja nur noch das Helm-Chart laden und dann ist fertig. Das war die einfachste Lösung, so ähnlich. Ja.
Ist halt immer Kubernetes.
Ja, es ist halt die Basisinfrastruktur. Es gibt nichts Einfacheres. Ja. Die SpaceX, weil du es gerade gesagt hast, genau, da gab es so irgendwie so ein Ask Me Anything auf Reddit und turns out, ich meine, was auch sonst, natürlich die SpaceX-Raketen fliegen mit Linux. Und zwar mit dem Echtzeit-Linux, also diesem Preemptive RT-Patch, der dann so die Echtzeitfähigkeiten nachrüstet. Und ja, schön zu sehen, dass der Bordcomputer von SpaceX mit einem Linux-Kernel da funktioniert.
Weißt du, was der aktuelle Stand ist von diesem Patch? Weil irgendwie, er ist ja, glaube ich, accepted worden und sie sind
ja, genau.
dran,
sollte, das sollte rein, ja, ja, sollte, ein Großteil, alles wird nie reinkommen, aber ein sehr, sehr großer Teil von diesen Sachen ist in den Hauptkernel geflossen sozusagen, dass du nicht mehr dieses extra Patch-Set immer machen musst, aber frag mich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob das schon fertig ist sozusagen und wie viel Prozent das dann hinterher von dem ganzen Echtzeit-Gedöns sein wird. Ich glaube, also das Letzte, was ich so im Hinterkopf habe, war, dass es nicht hundertprozentig sein wird, sondern eher so 60 bis 80 irgendwas da drin ist dann.
Ja, also
aber müssten wir jetzt nach einer Quelle suchen, keine Ahnung.
Ja, ich habe hier gerade mal geklickt auf ihrer Seite und da gibt es irgendwie so ein von OSADL, diesem was ist Open Source Automation Development Lab, die da viel machen, da gibt es eine, ist die offizielle Roadmap und da ist wohl ganz viel schon grün. Ich weiß jetzt aber, ich sehe da nicht, wann die zuletzt geupdatet wurde. Aber da ist wohl schon einiges im Mainline-Kernel.
Ja.
Seit 2.6.39 ist hier das letzte.
Na, also das ist ja schon ewig her.
Auch schon eine ganze Zeit. Vielleicht ist das auch nicht so up-to-date.
Nee, das ist dann mal gar nicht up-to-date,
ja,
würde ich sagen.
Tja.
Also das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, old news.
Old news. Ja, aber
nee, bestimmt, irgendwas war erst im Fünfer-Kernel, dass sie irgendwas reingetan haben zu diesem Echtzeit-Linux.
Ja, das ist eine gute Sache. Das habe ich. Benutzen wir auch, funktioniert dieses Echtzeit-Linux. Keine Ahnung, wie Echtzeit das ist, weil es irgendwie je nach Anwendungszweck auch ein bisschen egal.
Du meinst, bei dir auf Arbeit verwendest du es, oder?
Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich Echtzeit sein müsste. Das bezweifle ich ein bisschen, weil, ja, müsste vermutlich nicht so sein, aber ich finde es gut, weil es ein guter Grund zu sagen, ja, wir müssen halt leider dieses Linux nehmen, können das irgendwie nicht auf Windows machen, weil wir brauchen ja unbedingt dieses Echtzeit.
Ja.
Und das mit Windows halt dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, ich glaube nicht, aber es gibt ja dann noch ganz viele proprietäre irgendwas Systeme, die du da hernehmen könntest, wenn du Realtime brauchst.
Ja, also ich habe, das ist Echtzeit Linux, ich habe es, ist glaube ich auch schon 5, 6, 7 Jahre her, mal auch so für Audiosachen benutzt. Da hatte ich so eine Audiodistribution, die das dann halt gleich alles mitgebracht hat und man sich in Anführungsstrichen nicht drum kümmern musste. Da habe ich das aber zum letzten Mal eingesetzt und das ist einfach verdammt lange her. Und auf so einem normalen Desktop brauchst du es ja nicht. Da behindert es dich ja dann eher nur. Von dem her, also wenn du nicht gerade im Embedded-Bereich wirklich bei Robotersteuerung oder so drauf angewiesen bist, dass der Interrupt, wenn du den benutzt, dann auch das tut, was er soll. Auf dem Desktop ist es halt ein bisschen, ja.
Wobei, ja, ich benutze auf Arbeit tatsächlich einen Realtime-Kernel mit Ubuntu drauf. Und du merkst halt keinen Unterschied. Es funktioniert halt genau gleich gut. Das halt auf dem Desktop ist halt egal. Von dem her, ja. Und wenn man es wirklich braucht, dann scheint es wohl zu funktionieren. Was halt eine gute Sache ist.
Okay.
Und ich meine, wenn es für SpaceX funktioniert, dann funktioniert es für euer Problem vermutlich halt auch.
Ja, ja. Aber wie gesagt, also man muss sich nicht unbedingt damit beschäftigen für ein Desktop-System. Das ist dann eher schon in speziellen Bereichen,
also wenn,
dass man sich damit beschäftigen muss.
Wobei es ja gerade für Audio vermutlich ja eigentlich schon ein Vorteil sein sollte, aber irgendwie bin ich jetzt auch noch nicht in Limitierung gelaufen, wo ich gesagt hätte, ah, hier hätte mir jetzt ein Echtzeitsystem geholfen. Von dem her, ja. Dann, was haben wir denn als nächstes? Ha, hier dieses Threema. Bekannt dafür, dass sie ja so einen QR-Code haben und da unten dann irgend so ein Passwortfeld, was man nicht sieht.
Ja.
Wir wissen, ja. Wie wir wissen, haben wir darüber geredet. Und die haben jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht hier in der Schweiz gegen die Überwachungsbehörden gewonnen, weil die gefunden haben, ja, dieses Threema ist ja eigentlich so wie ein Telekommunikationsanbieter. Und für Telekommunikationsanbieter, wie zum Beispiel halt eine Telekom oder hier in der Schweiz eine Swisscom oder Sunrise, gelten halt gewisse andere Regeln. Beispielsweise, dass sie halt so Überwachungsmöglichkeiten bieten müssen für die Metadatenüberwachung. Also wer hat wann mit wem kommuniziert, und da kann halt eine Polizei beispielsweise halt irgendwie mit einem Gerichtsbeschluss irgendwie zu einer Telekom gehen und sagen, wir würden gerne irgendwie diesen Anschluss irgendwie überwachen. Und dann müssen sie halt die Metadaten rausrücken. Und Threema wollte das halt nicht. Und die haben jetzt halt Recht bekommen, dass sie das auch nicht machen müssen. Dass sie da keine, dass sie das nicht aufzeichnen müssen und diese Metadaten halt nicht erfassen müssen. Und dass halt auch niemand, da vorbeikommen kann und sagen kann, wir hätten gerne hier mal diesen Threema-Nutzer überwacht. Und das wäre nur für Metadaten, aber ja, Metadaten sind halt auch Daten und ist halt auch ein Problem. Also die Nutzdaten sind sowieso ja Ende zu Ende verschlüsselt. Da kann sowieso niemand reinschauen. Das ist soweit so gut. Aber man kann halt dann über die Metadaten halt vielleicht trotzdem Dinge herausfinden, die man nicht preisgeben wollte. Und jetzt müssen sie das halt auch nicht.
Okay. So, jetzt muss ich erstmal unser Pad wiederfinden. Da waren wir. Raspberry Pi.
Ha.
Ja.
Wie viele Raspberry Pi 4 hast du gekauft?
Gar keinen.
Gar keins?
Nee.
Echt jetzt?
Ich wollte, aber andere Dinge sind wichtiger.
Im ja, schon,
Leben
aber
aktuell. Ja.
Hast du nicht gedacht, aber, so für meine Home
ja, natürlich
brauche ich unbedingt eins. Dann hast du es gekauft und dann liegt es jetzt einfach rum seit
Nee, habe ich eben gekauft. Nicht gemacht. Auch wenn ich gestern wieder dran gedacht habe, scheiße, so ein Raspberry Pi 4 wäre schon ein bisschen geil. Könnte man haben, insbesondere da mir mein Raspberry Pi 3 Dingsy, den ich hier für Z-Wave-Sachen hat einen Geist aufgegeben. Wahrscheinlich ist nur die SD-Karte kaputt, aber auch das hält leider auf. Also der bootet einfach nicht mehr. Sagt nichts mehr. Und jetzt muss ich erstmal rausfinden, warum. Ich habe ihn jetzt gerade hier in der Hand. Ich habe ihn in so einem netten Gehäuse, habe jetzt die SD-Karte mal rausgenommen, habe es auch wieder reingesteckt und mal geguckt. Der bootet einfach nicht. Also Strom ist da. Ja, aber an meinen Monitor angeschlossen. Ich meine, an das Ding habe ich noch nie einen Monitor angeschlossen. War bisher auch einfach nicht nötig. Es passiert aber auch rein gar nichts. Also da kommt keine Ausgabe, kein Nischt. So, ja, dann war ich frustriert. Ja,
das
muss erstmal eine neue SD-Karte mit einem Betriebssystem drauf machen. Ja, von dem her hatte ich gestern wieder kurz überlegt, ja, man könnte sich ja auch mal so ein Raspberry Pi 4 kaufen. Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch einfach versuchen, dieses Ding zu fixen oder ganz andere Sachen tun, weil wieder andere Sachen gerade wichtiger sind. ich versuche mir ja gerade eine neue Heizung zu kaufen und die muss dann auch in mein Smart Home und das alles ist Heizung kaufen. Oh, meine Güte. Ich habe also so viele graue Haare. So schlimm. Macht alles keinen Spaß.
Aber das da
könnte so
dann
einfach sein.
Bestimmt einen Raspberry Pi, um das irgendwie in dein Home-Automatisierung einzubinden. Bestimmt.
Ja, könnte man tatsächlich so machen, ja. Also gibt es mehrere, je nachdem, was für eine Heizung du kaufst und was für Schnittstellen die hat. Ja, da muss man sich auch noch damit beschäftigen. Die einen haben, was weiß ich, E-Bus, die anderen haben Modbus, die anderen haben nur irgendwie so ein Opto-Link und dann gibt es zigtausend Threads in irgendwelchen Home-Automatisierungs-Foren, ja, wo man sich dann ewig mit beschäftigen kann. Ich habe hier das und das gebastelt mit dem Raspberry Pi und das liest das aus und es ist schon ein bisschen witzig, ja, aber es ist einfach, es geht so viel Zeit drauf und im Endeffekt willst du ja einfach nur eine neue Heizung haben. Ja, ich bin immer noch, ich schwanke jetzt zwischen zwei Herstellern und auch je nachdem, ob ich dann tatsächlich das dann in mein Smart Home integriere und wenn ja, auf welche Art und Weise. Und wie gesagt, mir fehlt halt gerade so ein bisschen die Zeit zum Basteln. Das kommt leider noch erschwerend hinzu. Ja, dass ich da gerade nicht die Kraft und Energie habe, dann auch noch interessante Smart-Home-Projekte anzugehen. Ich würde gerne fast was nehmen, was fertig ist, einfach. Weil, ja, das Zeitproblem. Das ist das einfach wirklich so. Ich würde gerne was haben, was direkt tut am besten, dass ich den Teil sozusagen fertig abschließen kann, lass das einbauen und es geht oder zumindest gehen 80%, ja, um so dann Feintuning muss man sich so oder so noch kümmern und dass man dann das Letzte rausholt, damit, da könnte ich mich schon noch mit anfreunden, aber wenn ich mir dann wirklich noch irgendwas basteln muss, ja, da müsste man entweder jetzt 10 Jahre jünger sein oder wieder 10 Jahre älter. Ja, da hat man jeweils die Probleme dann nicht mehr. Hoffe ich. Also in dem einen Fall, in dem einen Fall hast du noch keine Kinder und dieses ganze Corona-Ding, du hattest Zeit einfach ohne Ende, ja, zumindest gefühlt. Also ich habe irgendwie, denke ich ja, manche Leute, weiß ich nicht, wo haben die ganze Zeit her? Oder man müsste halt 10 Jahre älter sein, wenn die Kinder dann schon wieder fertig sind sozusagen und man sie sowieso nicht sieht. Oder sie schon ausgezogen sind, dann wäre das auch wieder okay. Aber jetzt ist die Zeit, wo gerade das verbraucht alles Kraft, Energie, Haus, Kinder, Family, ab und zu noch Podcasten. Und da, ich hätte auch gerne so eine Gartenwassersteuerung. Ja, es ist so, da liest du und denkst, boah, ja, wenn das baue ich mir jetzt, aber. Und dann guckst du wieder auf die Uhr und denkst, ja, wann denn? Wochenende geht nicht, weil da ist das und das und das. Und ja, nee, es fehlt einfach. Von dem her, ich habe mir kein Raspberry Pi 4 gekauft.
Das ist schade.
Hat mich sehr doll in den Fingern gejuckt, ja. Ich war mehrfach kurz davor, aber bisher bereue ich es noch nicht, weil ich hätte sowieso die Zeit nicht. Er würde genau wie der Raspberry Pi 3 hier jetzt hier liegen und absolut nichts tun. Von dem her schicke ich doch jetzt die Frage zurück, wie viele Raspberry Pi 4s hast du dir denn gekauft?
Zum Glück nur eins, aber es liegt halt auch nur so ein bisschen rum und sammelt Staub, weil ich irgendwie keine Zeit hatte, irgendwie ein bestehendes Projekt, was mit dem Raspberry läuft, irgendwie mal zu updaten und da einfach mal den Raspberry zu tauschen. Und irgendwie ein neues Projekt anzufangen, dazu fehlt mir dann auch irgendwie die Zeit und Motivation. Aber wenn ihr hier ein Raspberry Pi habt, ein Raspberry Pi 4 habt, genau, da ging das mit dem direkt von USB-Booten nicht. Und es gibt jetzt halt eine neue Firmware-Beta, die euch das halt erlaubt. Da hättest du dann das Problem mit deiner kaputten SD-Karte vielleicht auch. Könntest du einfach mal vom USB-Stick booten und mal schauen. Aber ich glaube, mit dem Raspberry Pi 3 sollte das eigentlich auch gehen. Sollte du eigentlich auch direkt vom
Okay, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht probiert. Soweit habe ich mich dann noch nicht eingelesen, weil wie gesagt, bisher ging das Projekt, was ich auf dem machen wollte, hat einfach funktioniert. Jetzt irgendwie letzte Woche meldet mir mein Open Hub, er kann nicht mehr auf die Dinger zugreifen und kann meine Lampen da nicht mehr steuern und den einen Sensor da abfragen. Und ich dachte, hä, was ist jetzt los? Ja, turns out, der Raspberry Pi, der das steuert, tut nicht mehr. Damn it.
Das ist natürlich doof.
Ja. Okay, sagst USB-Stick booten, könnte ich auch mal probieren.
Das könntest du mal probieren, bevor du, wenn du keine SD-Karte mehr hast, sollte das eigentlich auch gehen.
Ich habe welche, die sind aber alle in Benutzung.
Ja. Ah ja, da. Ja. Mit haben meine ich natürlich schon eine, die du dann auch hernehmen kannst, um sie zu probieren.
Ja.
Das ist auch sowas, wo ich immer, wenn ich Dinge bestelle, denke ich mir so, ah ja, hier noch so eine SD-Karte und irgendwie hat man trotzdem immer zu wenig.
Korrekt, man hat immer zu wenig. Das ist
komisch.
Und bei mir sind die ja dann auch meistens in irgendwelchen Audiogeräten und dann sammeln sich da Daten drauf an und dann müsste man auch nochmal gucken, ob man alles gesichert hat und genau. Ja. Und dann hat man doch gedacht, naja, okay, ach, in meinem Handy brauche ich keine und dann hat man doch irgendwann eine in sein Handy noch eingebaut. Und dann in sein Zweithandy auch noch und in sein Dritthandy natürlich auch noch. Und dann die werden halt irgendwie, man kauft mehr, aber es werden nicht mehr Karten.
Ja.
Irgendwie.
Genau. Wovon man jetzt auch mehr kaufen kann, ist RAM. Und zwar auch beim Raspberry. Denn es gibt jetzt ein neues Raspberry Pi 4 und es gibt halt die 8 GB Version. Vorher gab es irgendwie, ich glaube, 1 GB, 2 und ein halbes. Vielleicht, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Oder nein, ich glaube, es war 1, 2 und 4, war beim Raspberry Pi 4 die Abstufung, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall gibt es jetzt halt welche auch mit 8 GB, wo ich mich dann auch ein bisschen frage, was genau der Use Case von sowas dann ist. Das ist mir nicht ganz klar. Aber ja, wenn ihr irgendwie einen Use Case habt, wo ihr sagt, hier, ich brauche 8 GB RAM, dann gibt es Raspberry Pi.
Kriegt man voll den RAM, auf jeden Fall.
Ja, aber, aber mit was? Auf dem Raspberry Pi. Ich meine, die Compute Power ist dann doch nicht so groß.
Kannst du virtuelle Maschinen auf deinem Raspberry Pi laufen lassen?
Kannst du schon, dann hast du genug RAM, aber deine VM ist dann halt einfach arschlahm, weil die CPU nicht mitmacht oder das mir dann halt nicht so ganz.
Man kann nie genug RAM haben. Egal wofür.
Wenn es jetzt irgendwie um Server oder Desktop-Computer geht, gebe ich dir da recht, aber auch schon auf meinem, ich habe schon Mühe, irgendwie die 16 GB auf meinem Laptop voll zu bekommen.
Echt? Kein Problem.
Ja. Gut, fairerweise muss man sagen, ich benutze halt irgendwie auch keine VMs und irgendwie kein Chrome und kein Slack und.
Ich guck mal, also mein Rechner swappt bei 16 GB RAM.
Ja, also ich meine,
also er hat gerade 115 MB ausgelagert, obwohl ich 16 GB RAM drin habe.
Verrückt.
Ja.
Ja, nee.
Sorry.
Brauche ich nicht.
Doch, brauche ich. Aber gut, ich meine mal, klar, ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, mein LibreOffice zumachen und bestimmt einige Programme, die hier laufen, aber warum? Ich meine, dafür, ich will das ja auch.
Ja, ist okay. Also,
Ich könnte RAM sparen, das wäre kein Problem. Ja, ich könnte ja einige Applikationen machen, die müssen gerade nicht laufen, auch während der Sendung jetzt eigentlich nicht, aber ja, man bräuchte nicht 2 Mail-Programme und 3 Browser aufhaben und irgendwie 5 Chat-Programme. Es gäbe auch die Möglichkeit, das zu optimieren, aber auf der anderen Seite,
du kannst dir auch einfach einen Laptop mit 32 GB kaufen und problem solved.
Ja, das ist mein nächster dann, ne? Oder gleich 64 vielleicht.
Ja, ich bin ja auch wieder mal so langsam am Schauen für einen neuen Laptop, weil die Tastatur und so ist eigentlich ein bisschen hin bei meinem aktuellen Modell. Und ich will eigentlich ein neues, aber irgendwie hatte ich noch keine Lust, mich durch den Dell-Dschungel durchzuschlagen mit den Modellbezeichnungen, wo niemand, aber auch wirklich niemand rauskommt, was jetzt das Neue ist und worin sie sich genau jetzt unterscheiden, ohne dass du die Datasheets aufmachst und sie wirklich vergleichst.
Katastrophe. Kommt auch gerade wieder eine neue Version, glaube ich, raus. Also glaube ich, gerade macht Dell, glaube ich, schon wieder eine neue Produktline, also musst du auch aufpassen.
Ja, eben. Da. Und
ja, weiß ich nicht, ich habe so ein Dell Latitude irgendwas, was halt alles hat, was ich brauche. So.
Ja, genau. Das halt.
War damals, keine Ahnung, 9000, such mich mal, Dell Latitude 9000. Aber nee, ich mache jetzt lieber nichts an dem Gerät, nicht, dass unser Stream noch abbricht. Tut halt.
Ja.
Wobei, ich habe nachher noch ein Mimimi, glaube ich. Habe ich das in der Sendung? Habe ich das drin?
Weiß ich
nicht. Ah ja. Ja, doch, habe ich. Ja, habe ich.
Sehr schön.
Ich kann es auch kurz vorziehen. Oder soll ich kurz heulen?
Nein, wir können nicht hier. Ja. Hallo, hast du nicht? Der Felix ist zwar nicht da, aber ich bin in Vertretung von Felix da. Ich als Felix.
Vertretung
von Felix für Felix. Wir dürfen nur ein Thema springen.
Scheiße.
Also du könntest jetzt was aus Themen vorziehen, aber nicht, du kannst hier nicht ein ganzes Thema überspringen, das geht nicht. Das war die Regel. Da können wir leider nichts machen.
Ach so.
Ja.
Das sind neue Regeln, ich protestiere dagegen.
Ja.
Warte mal, ich mach einfach die Themen weg. Und
Betrug. Lass uns erstmal die News fertig machen hier mit Corona-Warn-App. Hast du die denn schon installiert, Ingo?
Nee, die
bist du
ja
gewarnt vor Corona?
Nee, ab nächster Woche.
Gibt's dir? Kann man die erst ab nächster Woche runterladen?
Ja, ab nächster Woche kannst du die wohl installieren.
Verrückt.
Also du redest von der deutschen Corona-Warn-App, ne? Wir hatten ja, ich hatte ja gesagt, total geil, SAP und Telekom waren es genau richtig. Und tatsächlich, ziemlich viele Leute haben sich es angeguckt, unterschiedliche Sachen und die meisten sagen, ja, ist okay, kann man so machen, sieht okay aus. Ist dufte. Genau. Von dem her, ja. Nee, soll wohl ab nächster Woche irgendwie losgehen. Ich meine, die muss man ja garantiert auch noch bei Apple und Co. einreichen und dann, das dauert ja wohl auch noch eine Weile. Ansonsten könnt ihr euch aber den Quellcode angucken, der iOS-App und der Android-App. Und es gibt mehrere Leute, die das getan haben. Und bisher habe ich jetzt noch nichts extrem Kritisches gelesen. Und das war alles, ja, hier und da. Und das kann man noch verbessern, aber insgesamt kann man das so machen, das passt. Von dem her.
Das sieht so aus, als hätten sie das tatsächlich sich ein bisschen Mühe gegeben. Das Review, was ich hier jetzt verlinkt habe, ist eher oberflächlich. Aber ja, es sieht im Großen und Ganzen halt echt so aus, als hätten sie das irgendwie ordentlich hinbekommen, was schon mal eine gute Sache ist. Halt ein bisschen Vertrauen schafft, als wenn jetzt irgendwie das so läuft, wie zum Beispiel bei dem Wahlsystem hier für die Schweiz, wo dann Leute reinschauen und sagen, das ist einfach von hinten bis vorne kaputt, what the fuck, geht gar nicht.
Ja.
Und auch, dass das halt direkt auf GitHub Open Source einsehbar für alles, ohne dass man irgendwie ein komisches NDA, ist auch immer schon so ein bisschen seltsam ist, wenn man da erstmal ein NDA unterzeichnen muss, um Source Code anschauen zu können. Das ist immer so ein bisschen, erweckt halt nicht unbedingt Vertrauen. Und hier ist einfach so, ja, es ist hier auf GitHub, schaut es euch halt an.
Genau. Ja. Nee, und gerade auch bei so einer wichtigen Applikation, wo man ja auch die, sagen wir so, die Multiplikatoren, also wie uns, die halt auch drüber reden und sagen, ja, kann man schon einsetzen, also würde ich wahrscheinlich auch einsetzen, ja, dann ist das halt schon nochmal besser, als wenn du zwar was in die Masse reinkriegst, aber dann irgendwie alle, die Ahnung haben, zumindest aufschreien und sagen, nee, 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 geht nicht, und dann Sturm dagegen laufen. Von dem her ist schon gut, dass man die Leute mitnimmt und eben nicht nur die Leute versucht mitzunehmen und Vertrauen zu schaffen, die nichts davon verstehen und das auch nicht verstehen wollen, sondern auch die sich mit Technik ein bisschen beschäftigen und die dann auch sagen, jo, kann man so machen. Ist immer noch natürlich kritisch zu sehen, wenn sich alle das installieren, aber wenn man dann schon sowas haben will, aus den und den Gründen, dann ist es der Weg, den man beschreiten will oder sollte. Von dem her. Also ich sehe das auch ambivalent, ja. Ich überlege auch, ob ich die dann wirklich einsetzen will oder nicht. Weil man kann natürlich immer noch sagen, ja, also wenn man die Leute jetzt daran gewöhnt, so eine App einzusetzen und sich überwachen zu lassen, wer weiß, wie es dann bei der nächsten und übernächsten App aussieht. Alles valide Punkte. Und die App bringt natürlich auch nur was, wenn es genug Leute einsetzen. Ja. Wenn es nur irgendwie 3% machen oder 10%, dann reicht es halt nicht. Brauchst halt schon eine gute Saturierung davon. Und von dem her schauen wir mal, ob es das erreicht.
Ist auf jeden Fall schön, dass es irgendwie nicht schon von vornherein kaputt ist.
Genau, weil sonst hätte ich mir auch die Frage nie gestellt, ob ich das einsetzen will. Also wenn es diese zentrale Lösung geworden wäre, hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall einsetzen, mach das nicht. Und alle, die mich gefragt hätten, was ja dann im Familienkreis und so doch öfter passiert, ja, oder in irgendwelchen Kaffeerunden dann irgendwie mal aufkommt, dass der eine oder andere irgendeine App installiert hat und du dann Hände über den Kopf schlägst und sagst, nee, wie kannst du nur? Während man jetzt sagen kann, ja, man kann es immer noch kritisch sehen, aber kann man zur Not machen, das Ding zu installieren.
Kann man mal machen. Kann man, ja. Sicher ganz okay. Dann, was man auch mal machen kann, ist ein neues Fuzzing-Tool bauen für USB und dann irgendwie in allen großen OSs einfach mal Bugs finden. Und zwar haben sie da, glaube ich, für ein Paper haben sie halt einen neuen USB-Fuzzer geschrieben und damit halt irgendwie USB-Bugs im Linux-Stack, im Windows-Stack, im macOS-Stack und im FreeBSD-Stack gefunden. Ja. Und viele davon sind jetzt auch schon gefixt.
Schön.
Was eine gute Sache ist. Darum ist halt wichtig, dass man für und der, ich weiß gar nicht, muss mal schauen, ob der mittlerweile gepublished ist, der Source Code, aber sie haben gesagt, sie werden den Source Code des Fuzzers halt open sourcen, sobald sie das, glaube ich, vorgestellt haben. Ist die Frage, ob das schon passiert ist oder nein, das ist noch nicht passiert. Ja, aber auf jeden Fall wird es das dann irgendwann die nächsten Monate geben. Und das ist halt wieder mal so ein Beispiel, warum man seine Schnittstellen fassen sollte, weil, ja, man kann sich da noch so lange irgendwie den Code anschauen und sich überlegen, was da irgendwelche Edge Cases sind und was da passieren könnte, aber wenn man einfach mehr oder weniger systematisch zufällig das alles durchprobiert, findet man halt meistens doch noch irgendwas, wo man halt irgendwie nie drauf gekommen wäre, dass in dieser Kombination, dass das ja dann vielleicht auch ein Problem ist. Genau.
Ja. Gut. Ja, uns fehlt so ein bisschen der Security-Experte, ne? Wir hatten
genau,
ja, gab sich auch irgendeine Bluetooth-Lücke wieder oder was ist eine Bluetooth-Lücke? Ja, ich glaube. Aber irgendwie, ich habe mich leider auch nicht eingelesen und irgendeine UPnP-Lücke gibt es auch gerade wieder. Müssen wir
Sicherheit durch Ignoranz.
Ja, man, jetzt sicher Ignoranz, genau. Also es gibt irgendwie eine Lücke, UPnP-Lücke, Call Stranger hat auch ein CVE bekommen. Ich habe es mir aber nicht angeguckt. Also irgendwie viele, ich meine, es ist eh keine gute Idee, UPnP übers Internet von außen zugreifbar zu machen. Ja, wir können es mal verlinken, aber ich habe es mir, es kam kurz vor der Sendung rein und ich habe es nicht durchgelesen und es jetzt während der Sendung hier zu machen hilft nicht. Da brauchen wir, glaube ich, den anderen Felix nochmal, der uns vielleicht da mehr aufgleisen kann das nächste Mal. Aber guckt, dass ihr nichts UPnP-mäßig, also Universal Plug and Play mäßig, weiß ich nicht, in der Fritzbox oder so nach draußen gebt, ist keine gute Idee. Weil Call Stranger klingt schon so, als könnte man da irgendwelche Sachen anrufen, die ihr nicht angerufen haben wollt. Ja. Okay. Und ich glaube, irgendeine Bluetooth-Lücke gab es auch, war nicht der ganze Bluetooth-Stack schon wieder kaputt oder so. Ah, schlimm, schlimm. Also alles ist kaputt. Man kann alles kaputt machen, alles ist kaputt.
Computer sind kaputt. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, Computer sind kaputt. Mhm.
Na dann. Vielleicht genau, können sie auch was zusammenkommen und chillen oder so.
Genau. Und zwar.
Stimmt, ich hab das beim Update, habe ich es gesehen, hat es mich darauf hingewiesen.
Genau.
Dass es jetzt eine neue Funktion gibt bei Plex.
Genau, worum geht's? Dieses Plex, dieses Self-Hosted Media Server Streaming Dienst. Die haben jetzt so ein neues Feature und zwar ein Feature, was irgendwie in anderer
Corona.
Form.
Ja, das Corona-Feature.
Das Corona-Feature. Was es in anderer Form auch schon lang gibt, ist halt, dass man irgendwie Filme zusammenschauen kann, obwohl man irgendwie nicht am gleichen Ort ist. Die Idee ist nicht so neu, das gibt es irgendwie schon lange. Aber gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, wo halt irgendwie jeder zu Hause bleiben sollte, ist natürlich ideal. Und sie haben das halt jetzt in Plex eingebaut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch so ein bisschen Beta-mäßig ist oder nicht. Ich habe es auch noch nicht selber ausprobiert. Aber man kann jetzt halt auch zusammen Filme schauen und
geht ja. Aber wahrscheinlich nur, wenn du diese Cloud-Funktion angemacht hast, oder? Also ich hoste das ja bei mir auch selber und habe ja diesen Account da nicht. Das nervt dann zwar jedes Mal, wenn du dich irgendwie mit dem Ding verbindest. Willst du nicht den Account hier? Und nein, will ich nicht. Leck mich. Weißt du jetzt aber auch nicht, ob man das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man irgendwie sich befreundet hat oder so über irgendeine Cloud oder irgendwas,
ja,
oder?
Ja, ich nehme an, dass wobei ich nicht ganz sicher bin, ob du nicht, du kannst ja auf einem Plex kannst du ja auch User-Accounts anlegen, mehrere.
Ja.
Dass du halt die Watch-Profile und so unabhängig hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch über diese User dass du es mit diesen Usern synken kannst, dann müssen sie halt irgendwie auf deinen Plex kommen.
Ich glaube, die wollen das Ding ja immer noch verkaufen. Also es ist ja keine Open Source Software, ne? Also es ist zwar self-hosted, aber es ist halt kein Open Source und die wollen natürlich auch immer ihren Plex Pass und die Abos dann doch irgendwie verkaufen. Und wahrscheinlich sind solche Features dann halt schon dafür da, dass die Leute das doch kaufen. Also ich hatte ja damals zumindest die Apps für Android und iOS mir gekauft. Das war auch okay. Das hat ein paar Euro gekostet. Ich habe jetzt aber nie diesen Plex Pass mir geshoppt und auch keinen Account da gemacht. Und naja.
Tja. Ich habe das gemacht. Ich habe mir direkt so ein Lifetime Plex Pass irgendwie gekauft und ich finde, das ist halt auch echt wert, weil ich schaue schon ziemlich viel Content darüber, weil es halt echt auch praktisch ist. Es gibt irgendwie halt eben diese Apps. Ich kann das direkt auf dem Chromecast streamen. Ich habe eine App auf dem TV. Und es funktioniert halt alles einfach. Und es gibt halt irgendwie nicht wirklich so eine Open Source. Es gibt dieses Kodi, aber damit bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden. Es funktioniert halt gut genug für mich. Und darum habe ich mir irgendwie diesen Lifetime Plex Pass irgendwann mal gekauft. Da war er auch irgendwie noch nicht so teuer. Der ist, glaube ich, auch mal teurer geworden.
Kostet 120 Euro.
Ja. Ich glaube, ich habe damals noch irgendwie so was um die 80 Euro gezahlt oder so. Und ich fand das irgendwie okay damals und so häufig wie ich, also bis jetzt habe ich es nicht bereut. Selbst wenn sie jetzt irgendwie ab nächster Woche sagen würden, sie machen keine neuen Features und gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe da echt genug Watchtime darin angehäuft, dass sich das für mich gelohnt hat.
Okay.
Und ich benutze auch das eine Premium-Feature, womit man Fotos direkt synken kann, weil ich keine Nextcloud benutze, um diesen Fotosync zu machen. Und nur schon dafür hat sich es eigentlich gelohnt für mich.
Gut.
Genau.
Dann irgendwelche Kameras, die man jetzt als Webkameras benutzen kann oder so.
Genau, weil ich ja.
Aber hattest du nicht andere? Du hast ja andere Kameras, oder?
Ja, genau. Ich hab diese Canons und weil ich mir ja nicht vorwerfen lassen möchte, dass ich irgendwie nur diese Canons hype. Fujifilm hat für die X-Kameras haben sie das halt auch nachgerüstet, weil, wie ich das schon bei Ken gesagt habe, es ist halt für einen Kamerahersteller selber vermutlich ziemlich einfach, das in die Firmware einzubauen. Und damit gibt es jetzt auch neun Fujifilm-Kameras, die man direkt als Webcam einsetzen kann. Ich finde das schon korrekt. Damit kannst du dann auch irgendwie das beispielsweise direkt in dein OBS rein und irgendwie so ein kannst du irgendwie einen Livestream oder so machen, halt mit mehreren Kamerawinkeln, wo du irgendwie auf der Tastatur dann zwischen verschiedenen Winkeln umschalten kannst und so. Das ist eigentlich, und hast halt eine ordentliche Qualität. Kannst die Kameras benutzen, die du vielleicht eh schon hast. Darum, gute Sache. Plus eins und Like von mir.
Sehr schön.
Müssen sie es nur noch für dieses Linux bauen, die Jungs von Canon. Es gibt jetzt für Mac gibt es das Webcam Utility in der Beta-Version und von da kann es ja dann nicht mehr so schwierig sein, das auch noch für Linux zu machen.
Sagst du.
Sag ich.
Ja. Na gut. Ja, wäre schön, aber ich habe keine Canon, ich habe keine Fujifilm.
Hast du auch keine Nikon?
Doch. Also ich selber nicht, aber wir haben sehr viele davon im Haus, ja.
Ihr habt sie. Tja, dann muss ich dich leider, das ist halt falsch.
Ja, doch. <Nein. lacht> Kommt drauf an, wenn du fragst.
Ja, das ist halt auch so. Ja.
Religionskriege.
Da möchten wir, nee.
Ich kann da auch nicht, mir ist es total.
Dir ist das egal.
Mir ist es egal.
Ja, es wenn wir ehrlich sind, ist es halt auch einfach ein bisschen egal, weil, ja, mittlerweile. Ja,
es geht dann nur darum, ob die einen Objektive passen halt nicht bei den anderen oder so und wenn du mit irgendwas angefangen hast, das ist halt dieses typische Vendor-Login-Problem. Ja, statt sie irgendwie sich da mal auf ein Bajonett irgendwie geeinigt hätten und man dann irgendwie die untereinander austauschen könnte, aber nee, das wäre ja doof. Nee. Und ich meine, ne? Spiegelreflexkameras gehen, also die Verkäufe gehen halt zurück, weil mittlerweile benutzen halt alle nur ihr Handy. Aber trotzdem ist der Druck noch nicht hoch genug, ja, da mal irgendwas zu machen. Finde ich schon ein bisschen krass.
Ich weiß nicht, ob das mit diesen Objektiv-Mount für alles, ob das irgendwie, ja, ich meine, nicht mal Canon innerhalb von Canon hat ja irgendwie ein Mount, sondern du hast da ja auch irgendwie mindestens drei.
Ja,
von dem her.
Also ich meine, das für das, was die Objektive kosten, ist das dann, ist es echt nicht verständlich. Tut mir leid.
Gut, fairerweise muss man sagen, die Objektive sind recht verhältnismäßig wertstabil. Du bekommst die halt auch wieder los. Du kannst sie halt einfach verkaufen. Und die andere Objektive kaufen.
Ja.
Anyhow, zurück zu Themen, wo du dich auch dafür interessierst. Und zwar für unser Thema, und das Thema ist Grafana 7. Haben wir ja letzte Sendung gesagt, ist irgendwie rausgekommen. Gibt ein Uhren-Plugin?
Ja, genau. Und habe ich dann gleich tatsächlich mal installiert. Ich benutze es jetzt in meinem Dashboard für Smart Home. Hat der Anna Felix ja vorgestellt, habe ich gedacht, na gut. Und hab's tatsächlich eingebaut und ist cool. Funktioniert.
Was macht es? Zeigt die Zeit an?
Es zeigt die Zeit an, ja, geil, oder?
Verrückt, Ingo.
Verrückt. Jetzt
musst du nicht mehr auf deine Armbanduhr schauen oder auf dein Handy oder auf.
Ja, die Idee ist ja tatsächlich, ich habe noch so ein altes Tablet rumliegen, wo das Display gebrochen ist. Also man kann es nicht mehr als Tablet wirklich benutzen. Also zumindest kann man es nicht mehr drum touchen, aber ich habe bis irgendwo so hinhängen, irgendwo ins Haus hinhängen und es quasi als Smart Home Anzeige Dingy zu machen, und da ist die Uhrzeit halt gar nicht so schlecht, wenn die mitläuft, und dafür habe ich gedacht, das mache ich jetzt, dann zeigt es die Temperatur an und die Zeit und zwei, drei andere Sachen, und dafür hängt es dann demnächst an der Wand irgendwo. So ein Wandmount habe ich auch schon gekauft, kommt. Deswegen habe ich jetzt dieses Plugin installiert und es tut. Genau, Grafana 7, gab auch so eine Grafana Online-Con, könnt ihr euch angucken, wenn ihr die Themen mögt sozusagen. Die haben ziemlich viel im Hintergrund umgebaut, haben auch bei der, haben sie von, wie waren das, von Angular oder von React auf Angular, von Angular auf React, irgendwas haben sie fast komplett umgestellt sozusagen. Ich blick da ja nicht durch, welche JS-Library jetzt wieder besser ist, und auch wieder Religionskriege, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie fast alles umgestellt, bis auf eine Anzeige, und sieht cool aus. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, wenn man vorher oder wenn man viel mit Grafana gearbeitet hat. Das ist jetzt in der neuen Oberfläche ist schon einige Stellen anders, aber es wirkt durchdacht, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, und gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass das viel sich automatisch anordnet, so ein Auto-Layout-Modus. Wer sich also nicht groß damit beschäftigen will, kann einfach viele Sachen draufklatschen und dann sagen, hier, mach mal so, dass das gut aussieht. ja, also doch, finde ich ein gelungenes Release bisher. Habe jetzt so ein bisschen tatsächlich die Temperaturen von mehreren Räumen so mal als so ein neues Dashboard da zusammengebaut. Und ja, sie haben auch so ein Tracing eingebaut. Insbesondere wenn man Loki mitverwendet, kann man jetzt mit Jaeger da irgendwie durchgehen durch die Logfiles. Und ja. Interessant. Kann ich empfehlen. Grafana 7. Unbedingt angucken.
Das ist gut. Ich bin immer noch auf 6. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das mal zu updaten. Aber ich habe auch letztens, jetzt auch schon wieder ewig her, aber ich habe ja auch wieder mal so ein Dashboard gebaut. Das macht schon Spaß. Und zwar, ich glaube, ich habe das auch schon hier in der Sendung erzählt mit der CPU, die halt irgendwie ein bisschen wärmer geworden ist, als ich das gut gefunden habe. Und der erste Schritt war da halt auch irgendwie erstmal irgendwie diese Daten zu erfassen und zu messen und dann das halt mal in ein Dashboard zu packen. Und ja, hat sich dann rausgestellt, CPU wurde echt viel zu warm. Also die wurde halt irgendwie so warm, bis sie irgendwie an ihr Thermal Limit gestoßen ist und hat dann halt gedrosselt. Nicht ganz überraschend. Und die Lösung war jetzt, ich habe irgendwie aus so einem alten Cisco-Switch mal einfach kurz so einen Fan ausgebaut und den oben auf den Kühlkörper draufgelegt. Und es funktioniert halt.
Ich habe ja auf meiner CPU irgendwie so einen 30 Zentimeter Kühler. Also so, dass du keinen CPU-Kühler brauchst, einen extra. Mhm. Also keinen drehenden, keinen Fan brauchst. Sondern es tatsächlich mit dem Chassis-Kühler reicht. Habe ich mir irgendwann vor x Trillionen Jahren gefühlt schon mal gekauft. Tut immer noch. Also es ist so ein Hammer. Also es ist echt so, ja, Hammerteil und ist nicht zu warm und tut.
Das würde ich hier halt nicht reinbringen. Und ich weiß auch nicht so genau, warum das erst jetzt ein Problem ist. Vorher war das irgendwie nie ein Problem. Jetzt war das halt ein Problem. Vorher hat mir auch irgendwie der Lüfter vom Chassis irgendwie gereicht, um die CPU kühl genug zu halten. Jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich einfach mal den Lüfter oben raufgelegt. Ich habe gesehen, es gibt irgendwie so ein Replacement, wo auf dem Kühlkörper oben drauf wirklich so ein Fan wäre, der auch so passt. Und nicht einfach so amateurhaft irgendwie drauf liegt. Aber ja, da muss ich dann halt mal schauen, ob ich das tatsächlich austauschen möchte oder so. Weil geht halt. Funktioniert halt gut genug.
Gut genug. So. Haben wir noch News? Ich könnte, ja, nee, so halb.
So halb.
Ja, ich bin auch nicht, das ist wieder das Problem, nicht ganz dazu gekommen, es fertig zu lesen. Plasma 5.19 ist draußen. Ich habe es aber noch nicht installiert und habe dementsprechend, ich wollte noch schnell die News lesen, was alles neu ist. Bin aber auch nicht dazu gekommen. Aber sie haben ein Video dazu gemacht. Also KDE ist ja gerade immer so fleißig dabei, das Zeug dann tatsächlich als Video auch noch rauszubringen. Sie sagen, es ist Polished Plasma, irgendwie neue Desktop-Widgets. Wenn man sich einloggt, ist irgendwie, kannst du dir neue Bildchen auswählen, neue shiny Bildchen. Die SysTray-Icons sind unten irgendwie gepolished und mehr consistent als vorher. System-Widgets, wo wir gerade bei Grafana waren, sind irgendwie neu. System-Settings ist auch irgendwie redesigned worden. Infocenter sieht wohl besser aus und natürlich viele, viele Kleinigkeiten. Ich werde es mir demnächst installieren. Kommt garantiert in meine Distro sowieso rein. Ansonsten können wir es mal kurz verlinken und ihr könnt, weiß ich nicht, euch das Video angucken. Ja, oder auch nicht, wenn euch Plasma nicht interessiert, wie auch immer. Ich finde es immer noch den besten Desktop überhaupt. Einfach schön.
Das ist gut. Ich benutze immer noch i3 von dem her.
Ja.
Kann ich dir nicht sagen. Plasma habe ich, glaube ich, echt nie benutzt. Ich habe Gnome eine Zeit lang benutzt und benutze ich auch gelegentlich noch, weil es halt irgendwie normalerweise irgendwie der Standard ist. Gerade so, bevor ich dann halt irgendwie i3 installiert habe.
Ja, i3 ist nicht schön, ne? Es ist sehr geil funktional, aber es ist halt nicht schön.
Nee, es ist halt, aber es gerade so auf dem Laptop bin ich halt schon froh, dass der wenige Platz, den man halt hat, wirklich ziemlich ideal
Ja, gut. Also ich habe mal, hab ja jetzt auch nur einen Laptop, aber es sind auch 3 Monitore dran, von dem her. Ja, muss dann schon sein. Ja, nee, und ich, also mit KDE Connect und diesen ganzen schönen Sachen ringsrum, ich mag einfach KDE und Plasma. Es ist, ja, man kann viel einstellen, man muss aber nicht. Ja, es sind viele Sane-Settings schon da, und wenn man sich doch in irgendwelche kleinen Details verliebt und einstellen will bis ins Fuzzelchen, kann man das machen, und es sieht an vielen Stellen einfach schön aus. Ob es dann immer schön ist, ist immer noch eine andere Frage, ja, aber ich mag's. Ich mag's. Und das ist heute auch noch durch meine Timeline gerauscht. Mal gucken, wann ich dazu komme, es zu installieren. Jetzt noch ein kurzer Abstecher hier in News. Ich habe es jetzt mit in die News gepackt. Ich darf ja auch zurückspringen, ne? Bevor wir jetzt zum Mimimi kommen, durfte ich ja noch mal einmal.
Ja, ja, bestimmt. Aber Gott sei Dank. Nicht etwas überspringen.
Nee,
okay. Glaube ich. Ja. Also es sieht auf jeden Fall immer, also jedes Mal, wenn ich das so anschaue, sieht eigentlich schon cool aus, aber irgendwie mir fehlt so der Grund, warum ich das benutzen sollte.
Klar, nee, also ich meine, wenn man mit i3 und Konsorten klarkommt, dann will man wahrscheinlich auch nicht zurück. KDE oder KWin hatte auch eine Weile mal Tiling-Funktionen drin, aber es hat nie so richtig geil funktioniert und gab Probleme, und dann haben sie es auch wieder rausgenommen. Mhm. Von dem her, also wer auf Maus verzichten will und viel schnell mit Tastatur machen will, ist der garantiert auch falsch. Von dem her kann ich auch schon verstehen, wenn man gerne i3 verwendet.
Ja, also es ist halt nicht alles geil, und du musst irgendwie voll viel auch irgendwie immer selber krepeln, was so ein bisschen doof ist. Aber wenn du halt mal ein Setup hast, was für dich funktioniert, dann ja, gerade so die Einstiegshürde ist bei i3 halt schon echt hoch. Ja. Und es ist halt auch so ein bisschen ja, uncool, wenn du irgendwie, sagen wir gerade so auf Arbeit, wenn du irgendwie dann mit anderen Leuten zusammenarbeitest und die haben halt ein i3-Setup und halt aber ein
so anderes anders
als du, weil du da halt ja echt auch viel selber modifizieren kannst, wenn du willst. Das ist dann halt schon ein bisschen uncool. Aber ja, wenn man halt so ein Setup hat, was für einen gut funktioniert, finde ich eben gerade so auf dem Laptop, wenn du unterwegs bist und nur diesen kleinen 13 Zoll Monitor hast, ist halt schon praktisch, wenn du von deinen 13 Zoll halt wirklich so viel wie möglich benutzen kannst, wo ich mit Gnome dann halt schon häufig das Gefühl habe, ich stehe mir so ein bisschen selber im Weg. Und das Problem löst mir halt i3, und darum benutze ich es halt auch.
Gut. Apropos Laptop, Display. Kommen wir zum Mimimi. Mimimi der Woche. Ich ziehe das eine Mimimi jetzt mal vor. Mein Laptop stürzt ab, wenn ich ihn als Laptop, also ohne hier 3 Displays und allem möglichen Schüssel verwende, so ihn also abziehe vom Strom und ihn normal verwenden will und ihn neu starte oder ihn überhaupt benutze, während das Display Maximum Helligkeit anzeigt.
Was?
Macht er einfach eine Kernel-Panic und ist weg. Gründe. Ja? Keine Ahnung.
Okay.
Ist totaler Scheiß. Insbesondere, ja, wenn du die Helligkeit, wenn der beim Booten stellt er auch die Helligkeit dann immer auf das letztgesavte ein. Was dummerweise, wenn du gerade zuletzt mit voller Helligkeit gearbeitet hast, weil er ja am Strom war, dazu führt, dass er einfach abstürzt. So richtig, Kernel Panic, es geht nichts mehr, Freeze, und ich habe keine Ahnung warum und was das soll und wie ich das fixen könnte, außer dass ich halt nicht mit großer Helligkeit starte, aber das ist irgendwie ein bisschen doof.
Hast du denn schon mal die Core Dumps angeschaut?
Ich habe, nein. Also ja, lasse mir jetzt welche machen. Mhm. Ja, aber das musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass er dir überhaupt Core Dumps schreibt.
Ja, ja. Das schon mal die erste Hürde.
Die habe ich jetzt genommen und dann habe ich sie mir aber noch nicht angeguckt bisher.
Ja. Das
Pain ist halt nicht hart genug, weil nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass das das Problem ist und er tatsächlich in Corona-Zeit zu 99,9% auf meinem Schreibtisch hier steht, angeschlossen an seiner Dockingstation, ich muss ja das Haus nicht verlassen, weißt du, bist halt nie weg. Ich war letzte Woche tatsächlich mal für ein paar Tage unterwegs und da ist mir es wieder aufgefallen, dass er das tut. Und vorher habe ich es einfach nicht gemerkt, weil der steht hier und es gibt keinen Grund, ihn wegzunehmen, weil jedes Mal, wenn ich mich hier wegbewege, will ich dann auch einfach nichts mehr mit Rechnern zu tun haben. Dann will man auch was anderes machen. Ja, also es ist sehr strange. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hardware-Problem ist oder ob es ein Problem von meiner Distro ist oder irgendwas ganz anderes.
Also, ich weiß ja nicht, aber für mich klingt das irgendwie so, dass das irgendwie ein Bug in deinem Display-Treiber ist oder so. Der halt, wenn der Wert da halt auf volle Helligkeit ist, halt irgendwas crasht.
Ja,
aber wer weiß das schon so genau?
Ja, also ich habe auf jeden Fall alle Updates, die Dell ja Gott sei Dank auch bereitstellt über hier WWF, IUP, wie heißt das auch immer, dieses Linux.
Ja, Firmware-Update, irgendwas.
Dell, ja genau, Tool. Die er dann über EFI ja einspielen kann. Die sind alle installiert. Also da gibt es nichts, was man machen könnte. Bisschen strange. Also das ist mein Mimimi, aber Gott sei Dank habe ich es jetzt mal rausgefunden, was das Problem ist sozusagen und sich jetzt mal die Kernel-Crashes anzugucken, bin ich halt einfach noch nicht zugekommen. Zweites Mimimi aus dem Projekt, also ein bisschen Zeit finde ich ja scheinbar doch.
Du musst vielleicht einfach an deinen Prioritäten arbeiten, was dir wichtig ist, ne?
Naja, auch so ein Ding, was seit Monaten rumliegt. Oder seit einem Jahr vielleicht schon. Könnte fast ein Jahr sein. Ist die ETS Insight. Ich habe ja hier ein Smart Home verbaut, was mit KNX funktioniert. KNX ist so ein so ein bisschen komisch proprietär und du müsstest irgendwie so ein, um das zu programmieren, brauchst du diese ETS und das gibt's irgendwie nur für Windows und das ist irgendwie arschteuer und das macht alles keinen Spaß, aber sie haben irgendwann diese ETS Insight, was so eine abgespeckte Variante ist, bereitgestellt und die gibt's auch für Linux und das habe ich jetzt mal angeguckt und das ist irgendwie eine komische .NET-Applikation, die dann also auch Sachen nach /root speichert. Das ist irgendwie sehr, sehr strange.
Das klingt alles echt so ein bisschen kaputt.
Ja, das
ohne mich jetzt damit auszukennen.
Ja, genau. Deswegen.
Aber was du hier beschreibst, klingt kaputt.
Ja, ich habe mich so gefreut, dass sie irgendwas für Linux bereitstellen, weißt du, und dann kauft man es ja erstmal irgendwie, keine Ahnung, es hat knapp 100 Euro gekostet. Gedacht, wenn du damit jetzt deine Sachen programmieren kannst, funktioniert es schon und dann packst du das aus und startet irgendwelche .NET-Scheiße und macht komische Dinge und will seine Backups nach /root speichern und dieses Lizenz-File, was man dann, da hast du einen Dongle dazu und du brauchst ein Lizenz-File und das war auch irgendwie alles abartig und dann hast du das Ding alles gestartet und alles fein und versuchst es im Browser aufzurufen, kriegst lauter Fehlermeldungen vor die Füße geknallt. Turns out, das lässt sich nicht mit dem Browser bedienen. Du musst eine proprietäre App auf dein Telefon oder Tablet laden und sie haben irgendeinen Krypto-Key da drin, dass das halt miteinander spricht. Ich meine, es ist auch nur eine Browser-Oberfläche, ja, siehst du es ganz genau, aber sie haben irgendwas eingebaut, was sich dann an den Ding authentifiziert und sagt, ich darf schon weil sie ja kein HTTPS anbieten können lokal, haben sie sich irgendeine krude Technik ausgedacht, wie sie dann checken und dann doch verschlüsselt sprechen, aber eben nur, wenn du mit dieser App ankommst und die den hart verdrahteten Crypto-Key wahrscheinlich drin hat. Und das tut auch auf so vielen Ebenen weh. Und es ist so, so schade. Also nicht nur, dass es irgendwie eine komische .NET-Applikation ist, dass sie es irgendwie nicht schaffen, irgendwie Debian oder RPM-Pakete bereitzustellen. Oder noch geil, eine Containerlösung wäre auch kein irgendwie, keine Ahnung, Docker-Container irgendwie hinwerfen, dass das ein bisschen abgekapselt ist von meinem restlichen System, wenn ihr schon irgendwie komische Sachen macht und irgendwo hinspeichern wollt, wo ich eigentlich nicht will, dass Applikationen da hinspeichern dürfen. Oh. Aber da merkst du, das haben Leute geschrieben, die keine Ahnung haben von Linux. Machen sie es dann auch noch kaputt, indem du es nicht mal mit einem richtigen Browser ansurfen kannst und deine Einstellungen da machen, sonst sie zwingen dich auf ein, ja, auf eine Plattform. Gut, Tablet geht ja vielleicht noch, aber habe ja gerade gesagt, ich habe nur so ein Tablet, wo das Display kaputt ist. Und am Telefon ist es mühselig. Das macht irgendwie keinen Spaß. Ich hätte gern einfach das auf meinem Browser. Das kann ich so.
So ein Webinterface. So ein ganz normales, publikes Webinterface, wo ja. man Dinge einstellen kann.
Genau.
Ja.
Und das ist echt. Das. Ja. Von dem her, vielleicht gut, dass ich bisher noch keine Zeit hatte, das auszuprobieren, weil es hat mich dann doch nur maximal angekotzt.
Ja, ich habe hier gerade so einen Thread gefunden, wo Leute fragen, ob sie das auf dem Raspberry Pi laufen lassen können. Vielleicht solltest du einfach das tun. Vielleicht weiß ich jetzt, wofür du diese 8 GB RAM brauchst. Für diese komische .NET-Applikation.
Du kannst es auf dem Raspberry Pi laufen lassen, natürlich. Aber warum nicht dann auch noch als Container? Oder warum, ich kaufe mir doch nicht für jede scheiß .NET-Applikation einen neuen Raspberry Pi. Und auch dann könnte ich es immer noch nicht im Browser aufrufen. Nee, ich habe bei denen im Forum auch schon rumgemeckert und jemand anders hat auch rumgemeckert. Aber es hilft, glaube ich, nichts. Das ist halt so ein angestaubter Windows-Verein, der sich irgendwie nicht bewegt.
Das ist natürlich schade, ja. Aber ja.
Genau. Ich musste das jetzt trotzdem.
Ja, ich meine, immerhin ist es mal ein Schritt in die Richtung, wir unterstützen jetzt Linux, oder? Ich meine,
ja, muss
mal vielleicht von dieser Seite sehen. Immerhin kannst du es jetzt mal auf dem Linux laufen lassen.
Ja, natürlich. Ich wollte mir jetzt auch nicht extra ein Windows dafür kaufen, um dann noch eine Windows-Applikation dazu zu kaufen, nur um einen Teil meines Smart Homes zu steuern. Das ist ja auch nicht alles. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich auch ziemlich viel mit Open Hub mache und das kann ich ja auch alles selber machen und programmieren. Und da kann ich ja auch auf diesen KNX-Teil halt zugreifen und ziemlich viel machen. Aber wenn du dir ein neues Gerät kaufst, was du dann halt initial mit etwas bespielen musst, dann brauchst du halt diese ETS.
Mhm.
Entweder jetzt diese Insight oder halt diese ganz große Lösung. Und für den Fall braucht man das. Und da habe ich gedacht, naja, dann ist es. Gibst du 100 Euro aus, ist eine Lösung, mit der kann man leben, aber es ist eine Lösung, aber ob man mit der leben will, ist eine andere Frage. Grummel.
Ja, ich muss hier auch mal herausfinden, wir haben hier so Wireless Steuerung. Und ich muss hier auch mal rausfinden, ob man die vielleicht einfach ein bisschen time-based automatisieren kann. Weil das wäre eigentlich schon ganz gut.
Bestimmt kann man.
Ja, bestimmt kann man, aber ich habe irgendwie das sah alles auch schon wieder so proprietär aus und du kannst diese Controller irgendwie nicht einfach so kaufen und ich weiß nicht so genau, wo ich die dann irgendwie pairen könnte, müsste. Ist mir alles noch so ein bisschen unklar und ich hatte irgendwie noch keine Zeit und Lust, mich da mal drum zu kümmern. Und der Leidensdruck ist auch noch nicht groß genug. Warum? Okay. Hm.
Dann kommen wir zum Lesefu, oder?
Lesefu. Ja, zu jemandem, der tatsächlich ein bisschen Leidensdruck hatte. Und zwar Überspace. dieser Webhosting. Ja, was ist es? Es ist so ein Webhosting-Shop. Du kannst da halt bekommst da halt einen Account. Also kannst du in einen Account klicken, kannst irgendwie zahlen, so viel wie du willst. Und was halt recht cool ist, du bekommst halt irgendwie eine Shell dazu und nicht nur irgend so ein Popel-FTP-Upload-Zugang und so. Und du kannst halt ein bisschen mehr als nur irgendwie HTML-Files oder irgendwie so ein WordPress-PHP-Ding sie hochladen. Es ist halt irgendwo zwischen so einem ganz dummen Webhost und einer VM. So, gefühlt. Und die haben halt so einen Blog, wo sie so ein bisschen Zeug beschreiben, was halt so passiert. Und die hatten echt Probleme mit ihrem Ceph Storage, weil es war halt irgendwie super langsam. Und dann haben sie halt irgendwie versucht herauszufinden, was irgendwie das Problem ist. Und haben dann halt mal irgendwie so Verzeichnisse wie dieses Varlog Journal und Varlib RPM und Varcache Yum, wo für die Package Updates und so benutzt werden, haben sie halt mal auf extra SSDs gepackt und dann war das halt irgendwie wieder schneller und hat irgendwie wieder schneller funktioniert und man konnte das Log halt wieder irgendwie mehr oder weniger instant anschauen, ohne minutenlang zu warten. Aber irgendwie, das hat irgendwie immer noch nicht gereicht. Das Platten-IOPS waren immer halt noch voll oben und Dinge waren halt immer noch ziemlich langsam. Dann haben sie gedacht, ja, dieses MySQL schreibt ja irgendwie, da bekommt man halt auch MySQL-Datenbanken, kann sich da beliebig viele anlegen. Dann haben sie gedacht, so, ja, komisch, immer noch, vielleicht ist dieses MySQL, schreibt ja auch halt die ganze Zeit irgendwelche Daten. Das wäre eigentlich auch gut, kann man irgendwie auch gut auf eine SSD packen. Haben sie das gemacht?
Ja, sollte man auf jeden Fall.
Genau, ist auch, bringt auch echt was. Gerade so, wenn man ja ein bisschen mehr. Also, ich meine, ich auf meinem lokalen System mache das nicht, aber da habe ich halt irgendwie zwei User oder so und das spielt das dann halt irgendwie keine Rolle mehr. Aber wenn ihr irgendwas macht, wo es ein bisschen mehr User gibt und auch tatsächlich irgendwie regelmäßig Daten gelesen und geschrieben werden, sind Datenbanken immer so eine gute erste Anlaufstelle, was man irgendwie auf SSDs verfrachten kann, um ein Speedup herauszuholen, ohne wirklich viel machen zu müssen. Weil, ja, muss halt einfach irgendwie das richtig konfigurieren, dass die Daten halt auf einer SSD liegen und nicht auf irgendwie Spinning Disk. Dann haben sie das halt gemacht und jetzt sind die Datenbanken halt schneller, aber irgendwie hat es das Problem halt immer noch nicht so ganz gelöst. Und dann haben sie halt herausgefunden, dass Qmail halt das Problem war. Und Qmail ist so ein, wie sagt man dem Ding?
Ein Mail-Server.
Ein MTA, ein Mail
Transfer Agent, ja.
Genau, gibt es auch schon irgendwie seit immer.
Immer, ja. Ich benutze Postfix, aber andere schwören halt auf Qmail, vor allem der Entwickler.
Ja. Der kann halt so, hat halt so eine Eigenschaft, dass Dinge, die lokal zugestellt werden können, auch lokal zugestellt werden. Das heißt, wenn du halt irgendwie einen User auf dem gleichen Host hast und dann Mails auf eine Domain generierst, dann werden die einfach lokal zugestellt, egal was in MX Records steht. Und das halt bei Shared Hosting ist das halt vielleicht ein bisschen ein Problem. Und was sie halt gemacht haben, ist, sie haben halt zwei Qmail-Instanzen gemacht. Und für die eine Qmail-Instanz haben sie halt einfach periodisch diese MX-Records gecheckt, ob diese Mails tatsächlich lokal zugestellt werden können. Und als sie damals diesen Code geschrieben haben, haben sie den halt sehr, sehr, sehr ineffektiv geschrieben. Mhm. Und was dann halt dazu geführt hat, dass der ziemlich regelmäßig ziemlich viel Dinge ziemlich unnötig auf Platte geschrieben hat.
Ah.
Was irgendwie pro Host und User irgendwie so um die 1200 Aufrufe gemacht hat, wo dann halt jedes Mal ein File gelesen und geschrieben wurde. Mhm. Was halt unfortunate war, dann haben sie das aufgehört.
Kann schon so ein Ceph, kann das schon kaputt machen, ja, wenn du
ja, genau.
viel darum schreibst. Was nicht sein muss, insbesondere, also wenn ja.
Genau, es war halt einfach historisch so gewachsen, das hat man halt irgendwie mal so gebaut und es hat halt dann funktioniert. Und dann wächst man halt und dann merkt man plötzlich so, ja, das skaliert halt nicht so gut. Kann halt passieren. Ist auf jeden Fall ein toller, toller Blogpost. Geht auch noch ein bisschen mehr in die Details und auch zum Beispiel, was sie versucht haben mit Cronjobs, was bei so einem Shared Hosting und auch gerade so, wenn man, das habe ich bei mir lokal auch gemacht, auf FreeBSD, das Cron unterstützt das auch. Normalerweise macht man ja irgendwie so Cronjobs und sagt dann irgendwie so alle 5 Minuten.
Ja.
Und jetzt macht halt irgendwie, aber alle machen irgendwie alle 5 Minuten. Das heißt, du hast dann halt alle so alle 5 Minuten irgend so ein Spike.
Mhm.
Weil die halt genau bei alle 5 Minuten Dinge rechnen, Dinge auf Platte schreiben, Dinge von Platte lesen, irgendwelche Jobs ausführen und es gibt Cronjob Cronjob-Implementierungen, wo du halt so ein Delay einbauen kannst.
Mhm.
Halt sagen kannst, like ja, so alle 5 Minuten, aber halt plus minus 30 Sekunden. Und das führt dann halt dazu, dass das früher oder später ausgeführt wird. Das hat bei Ihnen jetzt irgendwie nichts gebracht. Das hat bei mir hat das irgendwie auf FreeBSD hat das funktioniert. Ich habe da einfach das in allen Jails eingetragen. Deswegen, ich glaube, 20 Sekunden oder so früher oder später gestartet werden können. Und das verhindert dann halt, dass man so Lastspitzen hat, wenn gerade alle Cronjobs auf einmal beginnen möchten.
Ja. Dann schreiben sie doch von Self-Deep Scrubbing. Jetzt weiß ich nicht, was sie da gemacht haben, aber was man zum Beispiel machen kann, ist das in die Nachtstunden verlagern oder es auch seltener durchführen lassen zu können. Also da wird halt bei jedem, wird halt ab und zu mal geguckt, ist das, was ich geschrieben habe und die Metadaten, stimmt das alles noch überein? Ja, da macht er halt dann mal ab und zu mal so ein Scrubbing und teilweise dann auch so ein Deep Scrubbing und gerade dieses Deep Scrubbing, da muss er halt bis runter auf die Festplatten und alles lesen, schreiben, was ziemlich Performance kostet. Und deswegen habe ich das bei meinem Self-Cluster so eingestellt, dass er das halt zum Beispiel dann nur zwischen 22 und 5 Uhr macht. Und sonst halt nicht, weil da tagsüber doch mehr los ist. Und was man auch machen kann, ist die Standardeinstellung ein bisschen runterdrehen. Ja, mach's nicht alle 1-2 Wochen, sondern mach's ein bisschen seltener. Dann kriegt man das auch ein bisschen verteilt. Ja. Aber davon schreiben sie jetzt, glaube ich, nichts. Aber das wäre noch ein Tipp, den sie mal machen könnten.
Ja, also sie schreiben da, sie haben es nicht, dass sie haben da ein bisschen rumgespielt, aber sie haben irgendwie nur 2 Parameter und sie können das nicht wirklich messen. Also es gibt halt wohl nur den Output, dass es halt schnell genug fertig geworden ist oder nicht.
Ja, aber wie gesagt, du kannst die Zeit verschieben. Also, und das sehe ich in meinen Statistiken dann ganz genau. Ich sehe 22 Uhr, geht's plötzlich los, dass er anfängt, seine Deep Scrubs zu machen. Und ich meine, ja, Mail-Server in Deutschland, da ist sozusagen, passiert das meiste zwischen 9 und 20 Uhr. Ja, danach ist nicht mehr ganz so wichtig, wenn eine Mail 30 Sekunden Verspätung hat oder so, ist nicht ganz so schlimm. Während des tagsüber dann halt eventuell nochmal auffällt. Von dem her habe ich mein Self-Cluster zum Beispiel so eingestellt. Aber muss man, ja, ist auch ein Trade-off, den man wiederum macht. Man muss sich überlegen, ob man das machen will. Ja. Aber man kann sehr viel bei Ceph optimieren. Ist es bloß. Ja, es ist ein komplexes Ding. Das ist es.
Das ist schön. Wenn es funktioniert, warum nicht?
Ja, ich habe jetzt letzte Woche habe ich tatsächlich ein Ceph Image sozusagen per iSCSI rausgegeben und dann hat ein Windows-Kollege da mal was drauf installiert. Die Performance war auch nur eher so meh, aber kann man machen. Also jetzt kann der von seinem Windows aus unseren Ceph-Cluster benutzen. Ich meine, ist über eine Gigabit-Leitung, ist es halt nicht schnell. Ja, da kann ich jetzt aber auch nicht also viel machen. Könnte halt eine 10-Gigabit-Karte einbauen, dann wird es wahrscheinlich schneller. Der Cluster ist jetzt auch nur nach außen mit 10 Gigabit angebunden, also schneller als 10 Gigabit wird es auf jeden Fall nicht. Aber schon ganz lustig. Man kann es einfach aus so vielen Ebenen da was machen. Schon so ein bisschen so wie eierlegende Wollmilchsau.
Aber das lohnt sich schon nur, wenn du mehr als eine Storage-Box hast, oder?
Ja,
also wenn einen Computer hast, dann,
Dann
ist das schon einfach Overkill.
Ja, ja. Also für einen bringt es nichts, selbst wenn es nur 3 oder 4 sind. Also mein Testcluster hat jetzt 4 Maschinen, zwar jeweils viele Festplatten drin, das sind dann insgesamt über 80 Festplatten, aber und auch alles verteilt, da sind NVMEs drin, da sind SSDs drin und Drähne-Festplatten. Aber selbst dafür ist es eigentlich zu klein, so richtig, erst wenn du dann mehrere Racks hast mit vielen Festplatten drin, dann wird das Ding halt richtig gut. Oder dafür ist es halt auch gebaut, ne? Da skaliert es dann halt. Du kannst einfach immer mehr Festplatten rein, immer mehr Server mit immer mehr Festplatten reinstecken. Und kannst sie dann mit wenigen Klicks übernehmen und zum Gesamtsystem dazu packen. Dafür ist es halt gemacht. Das halt mit Commodity-Hardware machbar. Und da musst du nicht irgendwie so ein großes Storage-System von NetApp oder Isilon oder wie sie auch immer alle heißen, kaufen. Aber man muss sich damit beschäftigen.
Gut, das ist ja immer so.
Merkst du auch, also dass ich auch nicht perfekt in diesem Tuning bin, merkst du auch immer, wenn du unsere Nextcloud verwendest, wo du jetzt auch die Daten hochschiebst für Binärgewitter. Das System ist auch nicht mega schnell, da ist auch ein Ceph drunter. Aber dafür ist es halt super flexibel. Ich kann die Sachen halt einfach, ich kann diese virtuelle Maschine einfach woanders hinziehen und sie läuft auch da, weil der Storage-Cluster im Hintergrund läuft halt immer noch und ich kann die VM einfach wegziehen und sie funktioniert immer noch.
Das ist natürlich schon, die Flexibilität lohnt sich halt vermutlich schon, ne?
Ja. Aber dafür hast du halt einen Trade-off, ne? Du schreibst halt über Netz auf Festplatten. Das ist halt langsam. Jetzt kann man keine Wunder erwarten.
Ja. Ja, die Frage ist halt einfach, im Zweifelsfall ist es halt schnell genug, ne? Das halt.
Genau, oder merkst du jetzt bei deinen E-Mails, dass die irgendwie total langsam sind? Also der Mail-Server liegt auch auf einem Ceph-Cluster. Ist halt so,
Ja, da merkst du das dann vermutlich schon wieder nicht so.
Gut. Aber schön, ich gucke mir es nochmal genauer an. Ich habe jetzt nur schnell die Sachen gesehen, die mit Ceph zu tun haben, weil mich das natürlich auch brennend immer interessiert, sowas dann zu lesen. Gut, du hast noch ein Lesefu?
Ja, also der Takeaway ist vielleicht solltest du auch mal in deinem Grafana mal irgendwie Dinge messen und mal schauen, ob du vielleicht nicht auch irgendwo noch Scripts hast, die unnötig viel irgendwelche Dinge machen, die eigentlich nicht unbedingt so kaputt sein müssten und dass dann dein Ceph auch ohne Tuning besser performen würde, wenn du einfach keine unnötigen Dinge tust. Oder sie halt, halt ein bisschen schlauer machst.
Ja.
Genau. Dann genau. Today apt-get died. Apt-get ist so ein Windows-Tool, so ein Windows-Package-Manager. Oh ja, Gott. Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Ist nicht schlimm, dass das tot ist, glaube ich.
Ja, der interessante Punkt an diesem Blogpost ist halt, warum es tot ist. Es ist halt tot, weil Microsoft ist halt hingegangen und hat sich das Ding halt im Prinzip einfach geklaut und nennt es Winget. Mhm. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, mehr oder weniger. Und sie haben halt irgendwie Kontakt gehabt mit ihm und gesagt so, ja, sie finden das voll gut. Sie würden das gerne irgendwie in Windows integrieren und so. Sie würden ihn eventuell einstellen und so. Und dann hat er mit den Leuten geredet und dann hat er irgendwie nichts mehr von ihnen gehört. Und jetzt haben sie einfach gesagt, ja, wir haben jetzt das Gleiche gemacht, ja. Hier. Ohne groß auch zu sagen, so, ja, das ist ja eigentlich ein Fork von dem
bisschen, Tool da. Bisschen Arschloch-Move.
Ja, es ist einfach so, so ein bisschen, ja, bisschen Assi-Move, dass man hier als so große Firma irgendwie nicht in der Lage ist, also es sagt irgendwo, glaube ich, auch, dass es voll okay gefunden hätte, wenn sie einfach gesagt haben, ja, wir forken das und wir machen das weiter, aber das, ja. Sie haben es eigentlich wirklich so, ja. Sie erwähnen es nur irgendwie in so einem Nebensatz in ihrem Announcement, so, ja, das ist inspired by apt-get. Und
ja.
Ja. Das halt.
Okay.
Ist halt ein bisschen schade, dass sie das nicht machen.
Okay, ich kenne jetzt dieses Tool nicht. Kann sicher eine nette Idee gewesen sein. Ist ein bisschen doof von Microsoft, dass sie sich da nicht anders verhalten haben. Aber ich meine, ist halt Microsoft. Das ja. Können die halt machen. Ist so ein bisschen wie Apple. Die machen auch immer, was sie wollen. Ja. Na gut, kommen wir zu den Picks. Ich beschäftige mich gerade wieder mit Backup-Sachen. Borg hatten wir schon öfter mal. Gibt was auf Borg aufsetzt. Ich bin, ja, ich wollte es eigentlich mehr intensiver angucken, bin ich dazu gekommen. Borgmatic ist so ein bisschen, ja, Config-driven, dass du so ein bisschen davor und danach und ein bisschen nettere Einstellungen zu Borg hast. Könnt ihr euch mal angucken, also kannst du noch irgendwie, weiß ich nicht, MySQL-Datenbanken oder sowas mit backuppen. Also ein bisschen Skripte ringsrum um Borg soll es ein bisschen einfacher machen. Kannst Health-Checks irgendwie integrieren. Finde ich gut, ja. Muss man sich dann vielleicht nicht alles selber basteln. Also ich benutze Borg an einigen Stellen, wo ich dann halt selber mir vorher eine MySQL-Datenbank ziehe und irgendwie noch die Package-List irgendwo hinlege. Aber hier sind ein paar Integrationen dabei. Also wenn ihr in einer einfachen Config mit ein paar Plugins sowas machen wollt, könnt ihr euch mal Borgmatic angucken. Und dann gucke ich mir gerade auch noch Becky 2 an. Und jetzt, wo habe ich hier unser Pad? Genau, Becky 2, wir hatten ja auch gerade Ceph angesprochen, der kann zum Beispiel von Radius Block Devices, die bei Ceph halt drin sind, mit diesen Snapshots und sowas direkt so inkrementelle Backups machen. Also wer Backups von mit Ceph, also RDB-Images und sowas machen will, der soll sich mal Becky 2 angucken. Das mache ich auch gerade deswegen. Also Backup für Ceph-Geschichten, Becky 2 ist da wohl das Ding, was man benutzen möchte. Es kann auch nach S3 speichern und auch Ceph kann ja auch, könnte ja auch wieder ein S3 sein. Also könnte es dann von dem einen Ceph in ein anderes Ceph-Sachen speichern. Gibt natürlich zigtausend verschiedene Wege, wie man das auch selber machen kann. Aber ja, klang auch gut. Gucke ich mir gerade an, wenn ihr sowas braucht. Backups braucht man eh immer. Mehr Backups-Lösungen, die einfach funktionieren, sind mehr gut. Also Borgmatic und Becky 2 Anguckbefehl. So.
Ja, Backups sind sowieso immer.
Ja.
Sind immer gut.
Man kann nicht genug haben.
Ja. Auch mal nachzuschauen, ob die Backups wirklich funktionieren. Nee. Ist auch immer so. so ein tolles Projekt, mal irgendwie ein File zu restoren, einfach so. Zu sagen so, ja, ich möchte jetzt gerne dieses File restoren, mal schauen, ob das geht. Weil, wenn es einfach irgendwann mal macht und es dann nicht funktioniert, dann könnt ihr das noch fixen. Wenn es dann braucht, ist es meistens dann ein bisschen zu spät.
Nee, du erzählst Quatsch.
Ja, also ich kann das empfehlen, aber müsst ihr natürlich selber wissen, ob ihr das auch mal überprüfen möchtet.
Ja.
Dann Plausible.io. So ein Open Source wie dieses Pickwick? Nein, das heißt jetzt anders, ne? Temo oder so, nicht?
Ach so, ja.
Die haben sich doch umbenannt.
Ja.
Was es ist, ist halt so ein Open Source Google Analytics. Und das ist halt so ein bisschen, ich habe es noch nicht selber ausprobiert. Es gibt das gehostet oder halt zum selber hosten. Aber man kann dem Typen hier auch einfach Geld in den Hut werfen und dann hostet er das für dich. Dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 10.000 Page-Views oder 100.000 Page-Views oder 1 Million Page-Views, je nachdem, wie viel Geld du da einwirfst. Und die Dashboards und so, die sehen halt so ein bisschen modern aus und es hat da auch eine Live-Demo, wo man irgendwie sich die Daten anschauen kann, wie das aussieht. Und es sieht halt alles so ein bisschen moderner aus und ist auch so ein bisschen neuer. Ich finde das cool, dass es hier wieder mal eine Alternative gibt. Und ich denke, besser als das alles bei Google reinzuwerfen, ist es allemal. So. Meine Meinung. Und da gibt es halt auch irgendwie das auf GitHub, kann man sich Source Code anschauen, ist irgendwie ein Großteil in Elixir geschrieben und halt ein bisschen JavaScript.
So, dann wieder irgendwelche Raketen.
Hier ist das hatten wir eigentlich schon. Hier ist der Link. Ich habe mir gedacht, ich habe den drin. Das ist,
ja.
Dass sie wohl auf diesen großen Bildschirm, diesen User Interfaces halt ein Chromium und JavaScript benutzen, um diese Interfaces zu bespielen.
Okay.
Und das auch aus diesem Reddit Ask Me Anything. Ist das rausgekommen.
Okay. Dann CSS-Frameworks oder No-Class-CSS-Frameworks.
Genau, das ist noch mein letzter Pick. Das ist eigentlich ziemlich cool und das spannt auch so einen schönen Bogen wieder zurück zu unserem Self-HTML. Wenn man halt selber noch so HTML baut von Hand und das semantisch einigermaßen richtig macht, gibt es jetzt so einen kleinen Trend von No-Class-CSS-Frameworks. Und die unterscheiden sich halt von Dingen wie Bootstrap. Bei Bootstrap hast du immer diese verschiedenen Klassen und du musst diese verschiedenen CSS-Klassen halt deinen Elementen zuweisen. Und die No-Class-CSS-Frameworks funktionieren halt darüber, dass deine Webseite halt hoffentlich semantisch richtig aufgebaut ist und halt eine Liste ist und ein Button ist halt ein Button. Und wenn du dann das No-Class-CSS einbindest, dann formatiert es halt die richtigen HTML-Elemente halt direkt einfach richtig und fertig. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ist halt so ein bisschen, wieder ein bisschen zurück zu den Basics, ohne dass man irgendwie so eine bloated CSS-Schlacht hat. Und was natürlich cool ist, wenn du das so machst, du kannst natürlich dann das CSS-Framework auch ziemlich einfach wechseln und sollte halt immer noch einigermaßen richtig aussehen. Und ich habe da halt irgendwie mal zwei, also der Grund, warum ich hier drüber rede, ist dieses Water CSS. was halt so ein Beispiel dafür ist, was gerade so an mir vorbeiflog und worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, ist dieses LaTeX Now. LaTeX? Ist es LaTeX? Ist LaTeX, ne?
LaTeX, ja. Mhm.
Ja.
LaTeX ist was anderes.
Ist es?
Ja. Das eine ist so Fetisch und das andere ist, naja, vielleicht auch ein Fetisch.
Ja, aber ich nehme jetzt mal an, sie beziehen sich auf das LaTeX hier, ja, und nicht auf den Fetisch. Wer weiß das schon so genau? auf jeden Fall, das hatten wir ja schon, dann sehen die Webseiten halt wie so ein LaTeX-File aus.
Hm. Ja, schön. Braucht man das unbedingt.
Nicht unbedingt, aber es
LaTeX ist schön einfach. Sieht einfach schön aus.
Sieht halt ordentlich aus. Kann man irgendwie diese matte Dinge machen.
Ja, genau.
Ich meine, was will man mehr?
Ja, nee, matte. Auf jeden Fall. So, nachdem du ja den Kreis schon richtig so schön geschlossen hast, würde ich sagen, machen wir auch Klappe zu Avidot hier. Ihr da draußen an den neuartigen Rundfunksempfanggeräten könnt uns ja mal sagen, ob das mit den, ob wir, wenn wir das nur zu zweit machen, ob das auch geht oder ob das dann ganz, ganz schlimm wird langsam. Wir gucken mal, dass wir nächstes Mal wieder mindestens zwei Felixe haben und dann auch die Security-Sachen noch näher beleuchten können. Wir werden das wie immer kurzfristig ankündigen oder auch nicht. Dann werdet ihr es erst in eurem Podcatcher hören, dass wir wieder was Neues gemacht haben. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und macht immer eure Backups.
Mit dem Gerät.
Backups sind und wichtig. Ja. Kauft viele Raspberry Pis 4s mit 8 GB und freut euch auf die nächsten 25 Jahre von SafeHTML. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.